Podcast. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Bei einer weiteren. Und wir sind wieder hier.
Du redest. Oder,
mach du, ich überlasse dir die Bühne.
Das Mikrofon, die erste Stelle. Und wir sind wieder hier bei unserer Special-Listen-Folge von der New York Times. Die 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts. Des 21. Jahrhunderts. Wir haben in der letzten Episode von Platz 100 bis Platz 67 gesprochen, haben da jeweils unsere eigenen Sichtweisen und Meinungen gegeben. Und jetzt sind wir hier beim zweiten Part, Platz 66 bis Platz 37?
34.
34 sogar. Okay, gut. Es ist schon spät am Abend. Wir sind mal ganz ehrlich, wir nehmen das hier gleich danach auf.
Wir haben, glaube ich, nicht mal eine ganze Minute Pause zwischen dem ersten Part und dem Start dieses zweiten Parts gehabt.
Genau, deswegen ist die Begrüßung ein bisschen liebloser. Und ich von meinem alter guter Freund Ben, wie geht's dir so? Wie war deine Woche? Nein, gar nicht. Wir legen einfach weiter.
Wie war die Oscar-Verleihung, die mittlerweile schon gelaufen ist jetzt? Weil wenn ihr den zweiten Part hört, den ersten Part habt ihr wahrscheinlich davor gehört. Mal schauen, wahrscheinlich bin ich wieder richtig sauer geworden.
Wir hatten eine Wette am Laufen. Oder wir haben eine Wette
am Laufen. Das stimmt, mal schauen, wie das ausgeht.
Ich weiß jetzt nicht, welche Zeitform ich anwenden soll. Das ist so verwirrend. Wir müssen einfach live sein, dann ist das alles passend.
Okay, wir kamen. Aber wir können auch einfach direkt dann weitermachen. Ich denke mal, ihr kennt vielleicht noch, wenn ihr den ersten Teil gehört habt, das Prozedere. Wir gehen diese Liste jetzt weiter durch. Diese Liste wurde halt gewählt von vielen berühmten Filmschaffenden und Schauspielern. Ich glaube, insgesamt hatten 5 Leute mit abgestimmt für die New York Times. Außerdem gab es noch eine Leserliste, wo wir den passenden Film dann auch immer am Ende noch einmal kurz erwähnen, über den wir dann aber nicht mehr so ausführlich sprechen, weil...
Macht eigentlich keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem.
Ja, wir reden sehr viel heute schon über Filme und einfach, das ist einfach Filmnamen droppen. Wir droppen hier Namen, Filmnamen, Filmnamen, Filmnamen. Ihr hört sehr viele Filmnamen, schreibt euch alle auf, guckt euch alle an. Habt ihr was zu tun für die nächsten 10 Jahre? So,
also wir machen weiter mit Platz. Was Gutes, Entschuldigung, das muss ich mal sagen, es ist ja ein Unterschied. Manchmal sagen wir auch, ja, das ist ein guter Film und das und das. Wir bewerten oder wir reden über jeden Film eigentlich anders. Manchmal schweift es halt so ein bisschen aus und haben andere Ansichten. Aber das sind die Goodies, wie ich finde. Apropos Goodie. Die deine trockene Kehle. Hast du immer noch Corona-Bier im Kühlschrank? Oder?
Ich habe immer noch das Pandemie-Bier hier und ich mache mir jetzt eine zweite Flasche auf. Ich hoffe, ihr hört mich, weil mein Kopf gerade unter meinem Tisch hängt.
Ich bin aufs Pilz.
Und du bist jetzt bei was anderem.
Pilz.
Ah, du bist immer noch bei
Pilz. Es ist immer noch Wunderbräu, Bio-Handwerk, wunderbar. Okay, Bio-Handwerk, wunderbar. Ein ehrliches Pilz, ökologisch gebraut. Ich hoffe, das sind viele. Na gut, das.
Platz 66. Ein Film, der auf der Leserliste schon vorkam, der damals auch bester Film bei den Oscars war, von 2015, Tom McCarthy's Spotlight. Und ich habe das, glaube ich, schon im ersten Part mal erwähnt. Es ist ja diese Art
Ey, Digga, hör mal auf, mir alles... Nein, das sag ich jetzt. Es sind spannende Filme und eigentlich mit wichtigen Themen. Und bei dem Film auch unter wahrer Begebenheit. Und ich habe damals den Trailer gesehen und dachte mir so, okay, krasses Thema eigentlich. Und dann denke ich mir so, okay, der ist so auch ehrlich geschrieben, dass der halt leider auch irgendwie langweilig ist, zumindest für mich, beziehungsweise in meinen Momenten, wo ich diesen Film theoretisch gucken könnte. Ich habe ihn nicht geguckt und mich reizt dieser Film nicht. Er ist gespielt von Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber, es viele berühmte Schauspieler.
Der ist super, super besetzt.
Es geht sogar noch weiter, ich ziehe sie halt nicht jetzt gerade alle auf. Aber mich catcht es nicht irgendwie. Ich catch es nicht, dann so eine Zeitungsredaktion bei der Arbeit anzugucken.
Also ich finde, du hast es auf jeden Fall einerseits schon ganz gut beschrieben, denn das ist es wirklich. Wir sehen den Menschen bei ihrer Arbeit zu, wie sie diesen Fall aufdecken. Ich persönlich muss sagen, ich fand den Film wirklich gut, der hat mir gefallen. Aber, jetzt kommt mein kleines Aber, das ist für mich jetzt aber auch kein Film, den ich mir alle 2 Jahre nochmal angucken werde. Das werde ich nicht tun. Aber der ist sehr, sehr gut gemacht. Das ist wirklich ein sehr gut gemachter Film. Der hat meiner Meinung nach damals in dem Jahr auch den Oscar verdient gehabt. Alles schön und gut. Super Geschauspieler, super Darsteller. Mark Ruffalo ich bin der Meinung, Mark Ruffalo übertreibt es in diesem Film ein bisschen. Weil ich glaube, Mark Ruffalo dachte für den Film, ja, hier kriege ich jetzt meine großen Awards. Das ist der Film, mit dem ich meine Awards kriege. Und stimmt ja auch, der Film hat ja die Awards bekommen. Er hat sie nicht bekommen, weil ich finde, er überdreht ein bisschen. Wir hatten das vorhin schon bei den asiatischen Filmen. dass du dann immer findest, die überacten etwas, und das tun sie auch wirklich meiner Meinung nach bei asiatischen Filmen. Und ich finde, in diesem Film ist Mark Ruffalo der, der dann hier im Ensemble ein bisschen überactet, weil er es halt einfach zu sehr möchte, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist das ein sehr guter und auch sehr gut gespielter Film.
Aber langweilig.
Witzig, okay, Platz 66, auch ein Film, den wir schon auf der Bestliste hatten, der jetzt auch noch auf der Leseliste vorkommt, Oh Brother, Where Art Thou? Wir haben den anscheinend ein bisschen falsch eingeschätzt.
Hä? Moment, nein, ich habe Probleme mit deiner Aussage, Ben, mein guter alter Freund.
Ich dachte einfach nicht, dass der allgemein so gut wegkommt, Oh Brother, Where Art Thou?
Nein, dann haben wir das falsch vorausgesetzt bei den anderen, dass wir den Film selber so einschätzen, dass er nicht besonders stark ist. Dabei bleibe ich. Ich finde, der ist einfach zu hoch bewertet. So.
Oder so. Okay, alles klar. Kommen wir zu einem Film. Hast du ihn mittlerweile eigentlich gesehen?
Nein, immer noch nicht. Aber ich werde ihn gucken. Ich werde Oppenheimer gucken. Es ist ein Nolan-Film. Ich werde ihn gucken. Ich habe mich damals für Barbie entschieden. Wobei, ich war auch nicht im Kino. Ich habe den irgendwo anders gesehen. Weiß ich gar nicht wo. Zu Hause wahrscheinlich. Ich kenne deine Meinung. Ich glaube, wir müssen gar nicht groß. Oder kannst du was sagen, wenn du willst. Ich kann leider
ja, nichts. Ja, also ich sage einfach nur mal, meine Standardmeinung zu Oppenheimer ist technisch, habe ich heute auch schon, habe ich jetzt in den ersten Part auch schon ein paar Mal gesagt, technisch absolut hochwertig, top-notch, technisch absolute Güteklasse, da gibt's kaum was Besseres. Der Film ist in drei Parts unterteilt. Ein Part, ich sag nicht welchen, finde ich überragend. Ein Part finde ich okay. Und ein Part hat mir leider gar nicht gefallen. Ihr könnt jetzt selber zu euch zusammenreimen, welche Parts welche sind. Aber das ist so ein bisschen so mein Problem mit dem Film. Der ist dreigeteilt und ich finde eins halt, nur eins wirklich so stark, dass er hier auf dieser Liste auftauchen müsste.
Krass, dass dich ein Teil so fertig macht. Aber andere Frage. Ich habe ja gesagt, wir reden ein bisschen ab. Wie nennt man denn dieses, das hat mir nur, ich glaube, das ist einmalig oder erstmalig gewesen, mit Oppenheimer und Barbie, dass so eine Symbiose sich gegründet hat, die hieß ja dann
Barbenheimer.
Wie nennt man das denn? Weißt du es denn?
Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Und das war ja auch wirklich, wie du schon sagst, einmal hier, es waren ja auch zwei unterschiedliche Studios, die haben das ja auch wirklich nicht aufeinander abgestimmt oder
so. Nee, das finde ich ja das Coole, dass es aus der Masse herauskam.
Weißt das Ding du? Ist, wir werden ja wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal denselben Fall haben, aber ich glaube, in diesem Jahr wird es nicht so gut laufen.
Ja, du, darf ich zu Ende reden? Deswegen, ich meine ja, dieses Jahr wird so endlich ja mal, deswegen habe ich gesagt, erstmalig und nicht einmalig. Aber du darfst die Filme nennen, weil ich habe sie vergessen.
Ja, genau, also weil dieses Jahr werden ja auch an einem Tag Avengers Doomsday und Dune 3, Dune Messiah, rauskommen. Und ich glaube, in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es sich nicht so befruchten wird wie bei Barbenheimer. Ich glaube, in dem Fall könnte Dune darunter leiden.
Also es ist Dune und Avengers-Film?
Der große, der Doomsday mit Robert Downey Jr. als Doomsday
ja, und sowas. Der große ist ja, das lässt sich erstmal streiten. So. Okay, das finde ich wieder nicht gut, weil bei Oppenheimer und Barbie, die waren ja sowas von unterschiedlich.
Genau.
Von der Farbgebung her, sage ich mal. Und das, nee, das ist zugewollt. Das ist zugewollt mit Dune und Doomsday. Das sind aber nur zwei.
Ja, das ist ja überhaupt nicht gewollt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Warner das will. Eigentlich.
Nein, gewollt wieder von der Masse, von diesem Internetphänomen, was er so ein bisschen herumspricht. Kofferwort nennt man das wohl.
Ja, okay. Ja, Kofferwort ist halt das Barbenheimer, das sie zusammengesetzt haben.
Wobei, ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, weil das war irgendwie so eine kurze, unbeschwerte Sommerzeit, ne, wo man einfach einen schönen Sommer hatte, da waren diese zwei Filme, man hat nur ein bisschen auch über die Filme nachgedacht, gut, in welchen gehst du rein. Fand ich eigentlich ganz unschuldig amüsant.
Nee, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, ich finde halt, weil die Filme so unterschiedlich waren und weil es viele dann so ein bisschen so aufgezogen haben, das hat das irgendwie den Reiz daran so gemacht. Dieses Jahr, wie gesagt, bei Doomsday und bei Dune ist das irgendwie ein bisschen anders.
Das ist so rausgesucht und lass mal nochmal sowas machen und so. Dann lieber streich das erstmalig und schreibe einmalig dahin. Bei Barmhammer, wie gesagt, fand ich witzig.
65 der Leserliste wäre der fantastische Mr. Fox. Kann ich auch empfehlen, obwohl ich ja mittlerweile auch Wes Anderson ein bisschen überdrüssig bin, aber damals war ich eben noch nicht überdrüssig. Auf Platz 64, auch der war schon auf der Leserliste. Und es freut mich irgendwie einfach, generell, dass ein David Fincher, der ja, ich wollte gerade sagen, der eindeutig seine große Zeit in den 90ern hatte mit 7 und Fight Club, aber der wahrscheinlich auch auf dieser Liste noch viel weiter nochmal vorkommen wird, Mit einem Film über Mark Zuckerberg. Aber ich mag da Gone Girl mehr. Ich glaube, Gone Girl ist so mit mein liebster Fincher aus diesem Jahrtausend. Auch wenn er jetzt hier nochmal den das Brad Pitt Spin-off zu Once Upon a Time in Hollywood macht. Okay. Aber mal gucken, wie das dann wird. Da bin ich ja mal gespannt drauf.
David Fincher jetzt oder was?
Ja, genau, David Fincher.
Oh, okay. Wusste ich nicht.
Weil Tarantino macht ihn ja nicht und den macht der David Fincher. Und es gibt ja auch schon einen Trailer zu.
Oh, okay. Dann gucke ich. Ich weiß nicht, ob ich den heute noch schaffe zu gucken.
Gone Girl, ich habe den damals war ich noch relativ jung mit meiner jetzigen Frau zusammen. Wir haben den damals im Kino geguckt, einfach auch, weil ich damals noch ein riesen Fincher-Fan war. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch als großen Fincher-Fan bezeichnen würde. Ich habe witzigerweise auch das Buch hier immer noch rumliegen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich werde es sicherlich irgendwann mal anfangen. Mhm. Rosamund Pike ist das Highlight in dem Film, ganz eindeutig. Amy Dunn, glaube ich, heißt sie. Amy A. Dunn oder irgendwie so. Ich mag den Film. Er ist nicht dieses Thriller-Hochgenuss, wie es ein früher Fincher war. Das ist auch ein bisschen anderer Film als ein Fight Club oder als ein Sieben. Dennoch hat er nochmal so ein bisschen an diese Ära angeknüpft, meiner Meinung nach. Er trifft ein paar Entscheidungen, wo ich denke, du hättest es vielleicht auch anders erzählen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen runter gewesen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber das kann natürlich wahrscheinlich dann im Endeffekt wäre dann nur schlechter. Ich mag den Film aber trotzdem. Und ich irgendwie, ihr merkt es vielleicht gerade schon, mir fehlt so ein bisschen die Worte, weil ich den eigentlich mag, ich aber auch nicht alles mag und ich kann es schwer beschreiben, woran es wirklich liegt. Dennoch will ich den Film nicht schlecht. Und ich finde es cool, dass er hier auftaucht. Das ist einfach so persönliche Präferenz. Ich mag die Teilnehmenden, ich mag den Macher. Ich bin fein damit, dass der hier vorkommt.
Ich versuche dich zu verstehen oder ich glaube dich zu verstehen, weil bei Gone Girl ist es auch so, man sagt, okay, eigentlich cool, dass er auftaucht in dieser Reihe. Man sagt sich aber, ist er wirklich einer dieser besten also er ist sowieso bei mir so ein bisschen ambivalent. Und was ich eigentlich nicht verstehen kann, wo ich mich selber hinterfrage, weil, was kriegen wir zu sehen? Einen guten Thriller. Dieses typische Filterbild von David Fincher, was wir auch beide, also was ich mag und was du, glaube ich, auch magst, ne, diese bläuliche Filter, wenn man drauf achtet. Das ist auch kein Spoiler. Eine Sache, die sich im Film ändert, die man aber, wenn man nicht grenzdebil ist, voraussehen kann. Weil sonst fällt der Film überhaupt keinen Sinn.
Aber die cool aufgezogen ist, kann man nicht sagen. Die ist schon cool aufgezogen.
Aufgezogen ist und im Endeffekt macht dann der zweite Part dieses Films auch Spaß. Was mir auch noch besonders Spaß macht, ist die Atmosphäre. Und es ist die Atmosphäre, ich bin in dem Film, finde ich, einfach auch Ben Affleck irgendwie cool. Ich finde ihn da cool, weil er spielt halt diese Person, die er sein soll, irgendwie ein Schönling, wo man sagt, okay, ist eigentlich ganz cool, aber er ist irgendwie auch ein bisschen dümmlich und so. Irgendwie bringt er das gut rüber. So. Und ich kann jetzt nicht sagen, Ben Affleck hat jetzt ja was selbst gespielt, das wäre anmaßend, nein, das mache ich nicht. Das wäre vielleicht ein dummer Spruch, aber dieser Film hat einfach unterhalten. Wo ich, glaube ich, meine Schwierigkeiten habe bei diesem Film ist, ich lese gerne, ich lese viel, aber ich habe diese Art von Bücher zu wenig gelesen und ich habe auch dieses Buch nicht gelesen und kann selber jetzt nicht sagen, ist Gone Girl ein gutes Buch oder ist das in der Reihe, in dieser Szene eigentlich so eine Art Sebastian Fitzek oder wie der Typ heißt? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Einfach so ein Buch, ich bringe das raus, das wird schon ein Bestseller, das lässt sich einfach lesen, das ist relativ leichte Kost, das lesen die Leute, kaufen die Leute und hast du nicht gesehen. Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann diesen Roman Gone Girl nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, meine Problematik an diesem Film, wo ich nicht weiß, ist das wirklich cooler? Also, muss ich sagen, aber mache ich es kurz. Das ist ein Thriller, er hat mich unterhalten, man merkt, dass es eine Buchverfilmung ist, aber ich würde ihn niemals auf Platz 64 setzen.
Auf Platz 64 der Leserliste ist Hör von Spike Jonze. Kommen wir zur 63 auf der Liste und es ist Little Miss Sunshine. Und ja, Ja. Hier haben wir
tatsächlich. Mach nur du, ich bin da raus wieder leider.
Also okay. Hier haben wir tatsächlich das, was ich jetzt der Liste zu selten gesagt habe. Hier haben wir halt schon irgendwie so das Feel-Good-Thema. Auch klar, dieser Film hat auch negative Aspekte, sogar auch mehr als einen negativen Aspekt. Dennoch haben wir hier so diese Grundstimmung, dieses locker leichte irgendwie, das dann ja auch bis hinten raus immer wieder in kleinen Szenen transportiert wird, was vor allen Dingen natürlich über die Rolle von Abigail Breslin kommt, auch wenn die teilweise auch in diesem Film einige harte Pillen schlucken muss. Also jetzt nicht echte Pillen, aber Pillen in Form von Verlusten, sage ich mal. Und dennoch hat dieser Film etwas, was dieser Liste bisher ein bisschen abgeht, nämlich dieses Leichte, dieses Verspielte. Der hat schöne Farben, der hat viele Farben. Der hat schöne Szenen, der hat herzliche Szenen. Der zeigt dann irgendwie auch Menschen, die es gut miteinander meinen in den meisten Fällen. Auch dargestellt durch Alan Arkin als den Großvater. Und es ist einfach ein positives Stück Film, was es hier dann auch mal in die Liste reingeschafft hat. Und ich kann dem Film nichts Böses. Ich kann dem Film absolut nichts Böses. Ich habe ihn damals, als er noch neuer war, 2-3 Mal gesehen, seitdem auch nicht mehr, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Abigail Breslin hat es dann ja, klar, sie hatte dann in älteren Jahren auch noch ein paar Rollen, aber sie hat jetzt dann auch nie den großen Wurf geschafft. Dann ja noch eher Paul Dano, der ihren großen Bruder spielt. Der war ja vor ein paar Monaten auch nochmal in der Presse, eigentlich nicht durch sein eigenes Zutun, sondern eher, was Quentin Tarantino über ihn gesagt hat. Aber das ist, der Film hat viel schauspielerische Klasse, auch mit Toni Collette und Steve Carell und Greg Kinnear, der Vater, genau, und wie gesagt, Alan Arkin als Großvater. Wirft einige fragwürdige Sachen auf, dann auch so die Darstellung von Frauen/Mädchen, aber das macht er ja auch bewusst. Und wie gesagt, das ist ein durchweg positives Ding und irgendwie, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht auf 63 gesetzt hätte, ich kann schon verstehen, dass Leute den so sehr mögen, dass der in dieser Liste vorkommt. Auf Platz 63 der Leserliste wäre dann übrigens mal wieder Denis Villeneuve mit Blade Runner 2049. Und jetzt rede ich es gerade irgendwie so richtig schön wie vom Band runter. Das ist aber okay, weil jetzt kommen wir zum Nolan. Ich weiß gar nicht, wir sind erst bei Platz 62, wir hatten jetzt auf beiden Listen zusammengerechnet irgendwie schon 5-mal Nolan oder so.
Aber auch zu Recht, aber bei dem Film muss ich sagen, Memento, aber ich bin der Meinung, ist auch einer der schwächeren Nolan-Filme. Ich muss meine schwarze Liste noch wieder rausholen und mich wieder outen. Ich habe Memento noch nicht gesehen.
Und trotzdem sagst du, er ist einer der schwächeren Filme?
Ja, nein, habe ich gehört.
Achso.
Bin ich der Meinung, dass du es auch mal gesagt hast, aus der Nolan-Reihe. Ich muss aber sagen, ich habe kein Problem mit dem noch nicht gesehen zu haben, weil ich mir sage, du hast noch viele Jahre, Dennis. Guck den einfach mal, wenn es soweit ist. So.
Memento? Wie sage ich das? Du hast nämlich schon recht, ich bin... Was Nolan angeht, ist Memento nicht mehr.
Ich höre dir doch zu, mein guter alter Freund.
Es gibt ja so Filme, die leben von gewissen Plots, die sich dann nach und nach entfalten. Die kannst du dir immer wieder geben, weil es dann irgendwie cool ist, gewisse Clues und so sich nochmal anzugucken. Ich habe das Problem mit Memento, wo ich weiß, wie es ausgeht, brauche ich den nicht mehr zu gucken. Das ist der Grund, warum der für mich kein Widerstand hat. Ich weiß, da werden mir jetzt einige widersprechen, weil ich glaube, es gibt viele, die den sich sehr gerne noch ein zweites, drittes, viertes Mal gucken. Für mich war der nach einem Mal schauen irgendwie auserzählt und ich muss mir den nicht nochmal angucken. Wobei der seine Geschichte natürlich auch schon cool erzählt, aber wie du es ja auch schon gesagt hast, weil du mir zugehört hast, es gibt einfach andere Nolan-Filme, die ich durchaus lieber gucke. Über einen haben wir schon gesprochen, im ersten Part zum Beispiel Interstellar. Auf Platz 62 der Leserliste, sehr schön, freut mich, dass der hier vorkommt, ist Hereditary.
Ach, super Film. Auf Platz 61 unserer Liste hier, die wir hier heute Abend euch vortragen, oder heute Abend, ich sag immer abends, weil Murphy sagt es immer abends, Kill Bill Volume 1 von Quentin Tarantino und ja, getragen von Uma Thurman. Ein Film, der Anfang der Nullerjahre für eine solche Furore gesorgt hat und ein bisschen auch, glaube ich, gefühlt, ja, Japan-Hype so ein bisschen. Also alle haben diesen Film abgefeiert, weil er halt, ja, wie war der? Der war einfach nur krass, dieser Film. Mit diesen ganzen Samurai-Parts und dieser Rache-Geschichte und hast du nicht gesehen. Dieses ich Jahr, muss ne? ehrlich gesehen.
Dieses Jahr kommt er ins Kino, The Whole Bloody Affair, wo sie jetzt das endlich wahr gemacht haben.
Beide Teile zusammengeschnitten und
genau.
Rein. Vielleicht gehe ich rein, mal gucken, wie ich da Zeit habe. Ich muss sagen, ich war nie ein riesengroßer... Nein, ich war nie ein großer Kill Bill Fan. Ich fand ihn cool, ich habe ihn gerne gesehen. Er ist unterhaltsam, aber ich mag andere Quentin Tarantino-Filme einfach viel mehr, die in sich geschlossen sind, nicht einen zweiten Teil haben, der schlechter ist, der ja, nicht so sehr
meiner Meinung nach deutlich.
Ja, nicht so sehr auf mit. Im Endeffekt ist er dann auch zu sehr auf Gemetzel aus. Wo ich immer sage, so, okay, ist vielleicht gut zu sehen, aber irgendwie kannte ich auch Tarantino mehr von den Dialogen. Und dieses ganze Adaption von dieser japanischen Kultur, denke ich mir dann auch so, ja, ist jetzt auch nicht meins, ist vielleicht ganz interessant zu hören, aber nur weil ich jetzt gefühlt waren Leute, die den Film gesehen haben, auf einmal riesengroße Samurai-Fans oder haben gesagt, ja, ich habe auch damals die ganzen Eastern geguckt, ja, okay, kann ja sein, aber ich nicht und deswegen hat mich dieser Film nicht. Wie gesagt, cooler Film, aber es gibt ganz viele andere Quentin Tarantino-Filme, die ich einfach besser finde. Also ich bin kein Kill Bill-Fan.
Ich muss dazu jetzt auch nicht viel sagen. Ich schließe mich dir aber auf jeden Fall an, dass ich den zweiten Teil deutlich schwächer finde. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das als ein Film funktioniert. Weil ich glaube, die werden ja noch ein, zwei kleine Sachen dann auch entfernen. Dann. Und ich habe es witzigerweise, weil wir erst in der letzten Folge, die ihr gehört habt, das war nämlich das Verhör, da sah ich ja schon, dass ich auch nicht der ganz große Fan bin von Reservoir Dogs. Ich bin auch nicht der ganz große Fan von Kill Bill, wobei ich sagen muss, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass ich eins noch deutlich besser finde als zwei. Aber ja, es gibt auch Kill Bill, Quentin Tarantino-Filme, die ich wirklich sehr gerne mag. Kill Bill gehört jetzt auch nicht unbedingt dazu. Wobei ich den schon ganz, für das erste Mal gucken, fand ich den schon ganz in Ordnung. Also ich will den da nicht mal wirklich irgendwie haten. Und ich verstehe auch, dass hier Volume 1 steht und nicht Volume 2. Auf Platz 61 der Leserliste, oh, das ist ja wirklich sehr nah beieinander, ist übrigens auch Memento, der in der anderen Liste nur ein Platz schlechter war. Platz 60, Damien Chazelle kommt auch vor, der auch in diesem Jahrhundert schon sehr, sehr viele Filme gemacht hat. Auch gute Filme, meiner Meinung nach ja auch, mit La La Land, auch Babylon, der meiner Meinung nach krass unterschätzt ist. Aber hier geht's um Whiplash mit J.K. Simmons und Miles Teller an den Drums. Entschuldigung, oder besser gesagt, J.K. Simmons ist ja nicht wirklich Drum. Er ist ja mehr der, das Thema hatten wir ja schon bei Tar, er ist ja mehr der...
Der was denn? J.K. Simmons? Der Dirigent.
Ja. Der Dirigent, danke. Mann. Ich habe gerade wirklich Wortfindungsstörung.
Alles gut.
Und ja, wir sind nicht ganz in seinem Tempo. Und das ist Miles Teller in diesem Film auch häufig nicht. Und diese... Also wirklich, ich möchte so einen Menschen, glaube ich, in meinem Leben nie kennenlernen, vor allem nicht in einer vorgesetzten Rolle von mir. Das ist einfach, J.K. Simmons ist so einschüchternd in diesem Film. Und dass die sich dann trotzdem auf einer Ebene verstehen, wie es dann später auch noch erzählt wird, in diesem Film, die halt andere Leute nicht verstehen, vor allem nachdem man sich vorher also gefühlt so an die Gurgel gegangen ist. Ich finde, das ist ein ganz toller Film. Ich freue mich sehr, dass er hier auftaucht. In meiner Liste wäre der wahrscheinlich auch hier irgendwo. Und deswegen, und... Aber es ist halt auch... Wie es ist halt eine Tour de Force. Vor allen Dingen für die Rolle von Miles Teller ist es eine Tour de Force. Es zieht sich auch ein bisschen auf den Zuschauer über. Und ich finde es so witzig, weil hier unten im Text irgendwie gerade drunter steht, ist mir gerade ins Auge gefallen, deswegen war ich gerade kurz abgelenkt, dass der Film sich inspirieren lässt auch sehr stark von Fullmetal Jacket und in der Rolle von J.K. Simmons kann man das ja auch ein bisschen nachempfinden tatsächlich. Vor allen Dingen mit dem Drill Sergeant am Anfang des von Fullmetal Jacket. Und Chazelles Filme haben häufig mal so ein bisschen das Thema Musik drinne, haben einige seiner Filme, nicht alle. Ich glaube hier so Blue Valentine, der hat das Thema jetzt nicht so unbedingt drinne gehabt, der wäre auch ein krasser Film. Ich weiß nicht, ob der hier vielleicht sogar noch vorkommt. Aber ich gucke mir Filme von Chazelle gerne an, es freut mich, dass der hier vorkommt und ich hoffe, wir sehen ihn nochmal auf dieser Liste.
Ich habe den Film ja relativ spät gesehen. Ich fand diesen Film, ich habe den, boah, den habe ich gecatcht. Ich finde dieses Kamerabild, dieses... Manchmal guckst du Filme gerne, weil die schon so schön klar und deutlich sind. Also irgendwie gefällt mir diese Kamera da sehr gerne. Und dann siehst du eigentlich in diesem ganzen Film nur zwei Leute. Miles Teller und halt J.K. Simmons. Und man denkt sich dann, okay, wenn das ein normaler Film wäre, wäre J.K. Simmons irgendwie mal der Mentor, der man irgendwie dann im letzten Drittel des Films, wo er seinen Schützling da in Schutz nimmt und beide zusammen rocken sie das letzte Konzert. Nein, J.K. Simmons ist bis zum Ende einfach auch ein Psychopath, ja, der einfach kurz in den letzten 5 Minuten durch nur eine ganz kleine Geste einen Hauch von Menschlichkeit zeigt. Wow. Und ich finde es interessant, was du gesagt hast, man will ja Menschen nicht begegnen, aber man hat ja nicht in so einer krassen Ausführung wie in diesem Fall, aber schon gewisse ja, Führungspersönlichkeiten vielleicht mal in seinem Leben getroffen, wo man dachte, warum machst du Arschloch gerade mir das Leben so schwer? Heftig, hat einen gecatcht und Miles Teller, großartig gespielt, irgendwie mag ich Miles Teller, ich kann es mir nicht beschreiben, aber da sind wir wieder dabei, wo ich zwei Schauspieler habe, die ich sehr ähnlich finde, nämlich Miles Teller und Tyre Sheridan. Tyre Sheridan.
Ja, das Thema hat man, glaube ich, auch schon mal in Filmen verlassen.
Ja, ja, das ist für mich auch, das zieht sich durch bei mir. Ich finde, das ist die ein und dieselbe Person für mich. Also, sorry, Leute, fragt mal eure Väter oder eure Mütter oder sowas. Da ist doch irgendwas im Kreis.
Auf Platz 60 der Leseliste übrigens, Little Women freut mich sehr, aber hätten wir auch wieder Greta Gerwig heute hier. Oh ja, jetzt kommen wir mal zum deutschen Beitrag auf dieser Liste. Tatsächlich überraschend, dass der hier vorkommt. Platz 59. Und es ist, ich muss auch sagen, es ist ein erfolgreicher deutscher Film im Ausland, mit dem ich nie so connecten konnte. Vielleicht auch gewünscht vom Film selber. Und zwar Toni Erdmann von Maren Ader aus dem Jahr 2016. Boah, ja. Sandra Hüller, damals schon 10 Jahre vor Anatomie eines Falles und Zone of Interest, hatte sie schon ihren fast schon internationalen Durchbruch, weil es ja vor allen Dingen auch so ein internationaler Hit war. Ich habe mir witzigerweise, ich glaube, gestern, ja, das ist gestern gewesen, die letzte Szene des Films nochmal auf YouTube angeguckt, weil ich die auch so schön ambivalent finde, dann wie sie dann nochmal mit ihrem Vater draußen steht und sie dann auch nochmal sein Gebiss nimmt und er ein Foto von ihr machen will und dann merkst du schon wieder so, so richtig ist das hier alles doch noch nicht gekittet. Und, ich habe halt einfach mit dieser, ich glaube natürlich, die Rolle des Toni Erdmanns ist natürlich auch so angelegt, dass du mit ihm, dass er dich immer in diese unangenehmen Situationen reinbringt, dass du ihn nicht wirklich nachvollziehen kannst. Für mich als Mensch, der ohnehin so schlimm bei Filmen Probleme mit Fremdschämen hat und sowas, war das für mich wirklich super anstrengend zu gucken. Ich finde, das ist ein, ich weiß, dass du ganz häufig Probleme hast mit anstrengenden Filmen und sowas, dass du dich dann auch mal sehr schwer tust. Und für mich ist Toni Erdmann, so, das ist für mich so diese Art anstrengend, mit der ich mich richtig schwer tue beim Gucken. Ich weiß, ich habe den damals geguckt mit meiner Frau, als er noch relativ neu war. Ich glaube, sie fand ihn letztlich ein bisschen besser als ich. Weil ich nicht sage, dass ich ihn schlecht fand oder so. Das ist, wenn ich sowas sage, dann denkt man immer, dass ich ihn schlecht fand. Das tue ich ja nicht. Aber ich hatte wirklich mit diesem Film große, große Probleme, weil ich diese Art Mensch, so wie halt ihr Vater sich hier darstellt, diese Art Mensch, mit der kann ich nicht anfangen. Das ist diese Art Mensch, von der ich mich im echten Leben komplett fernhalten würde. Das ist dieser Mensch, der in einer Gruppe von vielen Menschen, die auf sich Aufmerksamkeit komplett auf sich und seine Mitstreiter zieht, sag ich mal, das sind so Menschen, die brauche ich dann teilweise auch einfach nicht.
Und aber er macht so das ja nicht absichtlich, sage ich mal, ne?
Ja, also schon, kann man ja sagen. Er ringt ja in die Rolle des Toni Erdmanns.
Aber macht er das aus, wie sage ich schon, es fehlt mir auch gerade das Wort. Manche Menschen machen das ja aus Zufall. Die wollen das gar nicht, weil die machen das, die sind einfach sich selbst und machen das. Und manche Menschen gehen ja in einen Raum rein und versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen mit gewissen
Stilmitteln. Ja, okay, so wie du es sagst, ja, da würde ich ja auch sagen, das ist wahrscheinlich eher Ersteres, ja.
Also ich beziehe das auch eher auf das wahre Leben dann so, ne? Wie nennt man das denn? Mensch, fällt mir das gerade nicht ein. Ist auch egal. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe ihn nur nebenbei immer gesehen, als meine Frau ihn gesehen hat. Sie fand ihn klasse. Sie hat ja richtig gelacht. Weil der Film, glaube ich, auch so ein bisschen echter ist. Ich glaube, sie mag generell eher so die kleineren, echteren Filme, sage ich mal. Und
ich habe bei euch, so bei dir und auch bei deiner Frau, immer so dieses Gefühl, so gerade so, was den deutschen Film angeht und so, seid ihr da sehr...
Sie guckt viele, sie guckt viele deutsche Filme. Finde ich sehr gut. Aber manchmal auch so Filme, wo hinten nichts passiert, wo ich mir denke, so, ey, warum guckst du denn das, ey? Aber sie findet's gut. Was ist auf der Leserliste auf Platz 59?
Django Unchained. Ja, gut, der Spoiler kommt auf der anderen Liste nicht mehr vor.
Platz 58. Aber, ja, was denn?
Ja, nee, ich übergebe es dir.
Platz 58. Der schwarze Diamant mit Adam Sandler, zumindest habe ich ihn auf Netflix gesehen, ich weiß nicht, ob er ein Netflix-Film ist. Und ich finde es so wunderbar. Ich liebe diese Adam Sandler-Filme, die jetzt nicht... Okay, ich finde die Abby Kimmel-Filme ja auch ganz cool, teilweise. Also nicht alle, es gibt aber so ein paar Filme, wo ich sage, okay, irgendwie finde ich die cool. Aber der schwarze Diamant, ich habe den gesehen und es geht halt um so einen Diamantenhändler in New York, lass es die Bronx sein oder Manhattan, ist ja piep egal. Und der halt eine krasse Spielsucht hat und durch absurde Wetten mit Geld, was er teilweise nicht besitzt, was ja nicht unüblich ist, sag ich mal, in der Wettwelt, Wetten platziert und halt in Schwierigkeiten kommt. Und eigentlich ist es ein kleiner Film. Es geht nur um diese Story um ihn. Und wir hatten das ja schon ein bisschen in der Folge und in der letzten Folge, in der Folge zuvor. Wir haben ja manchmal so ein bisschen Probleme mit Leuten, wenn das so hibbelig sind, wenn diese Leute so hibbelig sind und so, wo man sagt, so, ey, bleib doch kurz mal 2 Sekunden stehen, erzähl das mal ganz normal der anderen Person gegenüber. Aber Adam Sandler war ja immer durchgehend auf 180 da in diesem Film, diese Charaktere. Owen Ratner, wie der da wohl heißt.
Howard. Howard Ratner.
Wo?
Howard. Howard heißt er.
Ja. Howard. Was ich aber in dem Fall mega sympathisch fand, ich konnte mit ihm voll connecten. Ich fand ihn einfach durch und durch, diese Charaktere, sympathisch. Und auch die Story, die da geschrieben wurde, ich dachte mir so, was für einen geilen Film gucke ich da? Und dachte ich so, okay, bin ich der Einzige oder was ist da los? Nein, damals hat er schon sehr gute Kritiken bekommen. Du hast gesagt, dass du den Film sehr gut fandest. Und jetzt sehe ich ja gerade auch, dieser Film wurde von sehr vielen Leuten echt wertgeschätzt, was mich persönlich sehr freut, weil es einfach mal ein schöner Film ist, mit einem Schauspieler, wo man es nicht gewinnt. Wobei, ist nicht ganz korrekt, aber da kommen wir noch später drauf zu bei Adam Sandler. Der hat ja sowieso zweierlei Art von Filmen gedreht.
Und ich meine, da ihr das gerade hört und wenn ihr das hört, wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr das hört, ist ja die Oscar-Falle rum. Vielleicht hätte der neue Safety-Film Marty Supreme auch dieses Jahr nochmal ein paar Oscars geholt. Die haben ja auch Uncut Gems gemacht. Auf Platz 8.
Achso, sind das dieselben, ja?
Ja, genau.
Ah, cool.
Die jetzt auch Marty Supreme ins Kino gebracht haben. 58 auf der Leseliste ist Ratatouille, hatten wir auf der eigentlichen Liste auch schon. Platz 57, oh, ich weiß nicht, ist der zweite oder dritte Film jetzt, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich auch nicht weiß, ich glaube, ich kenne außer den Namen, kenne ich nichts. Best in Show, ich weiß, das ist auch, genau, mit Eugene Levy oder Levy, aber ich weiß auch nicht mehr so, und ich glaube, es ist auch eher eine Komödie. Aber ich kenne den Namen, ich habe hier und da schon mal 1, 2 Bilder gesehen, ich kann über den tatsächlich nichts sagen.
Ich kann auch nichts sagen, es ist mit Mockumentary, eigentlich mag ich diese Art von Film, aber haben nichts bei einer Bestenliste zu suchen. Außer es ist uns echt ein Meisterpiece irgendwie an uns vorbeigegangen.
Ach, jetzt weiß ich doch wieder, was ist das mit dieser Hundeshow? Doch, davon habe ich auch schon einiges gesehen, aber ich habe den Film noch nie gesehen. Genau, es geht um so eine Hundeshow. Jetzt weiß ich es auch wieder, jetzt wo ich das Bild hier sehe.
Voll an mir vorbei, ja okay, der Film ist auch von aus dem Jahr 2000, ne?
Genau, ist auch schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile. So, ist wahrscheinlich gerade noch so reingerutscht, so wie auch Gladiator. Auf Platz 57 der Leseliste. Übrigens Ocean's 11 hatten wir auch schon auf der anderen Liste. Und kommen wir zum nächsten ernsten Film. Oder Punch. Ernsteren Film.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Mit Adam Sandler.
Mach weiter ruhig.
Ja. Mit Adam Sandler. Punch Drunk Love. Das war immer auch so ein Film, wo man sich gedacht hat, okay, den musst du mal gesehen haben. Wie gesagt, von Paul Thomas Anderson mit Adam Sandler. Und, oh Gott, wer ist da noch? Ist da.
Philipp Seymour Hoffman.
Ja.
Der spielt ja den, der ihm auf die Fresse hauen möchte. Das ist so eine witzige Szene.
Und ich gucke den Film und ich wusste von diesem Film gar nichts. Ich habe mich einfach reinfallen lassen. Und dann kam dann Lea mit rein und dachte so, was ist das denn für ein Film? Ich so, ja, Adam Sandler und sonst was. Und ich dachte, sie sagt gerade, oh, was für ein Schrottfilm. Dann hat sie aber gesagt, den will sie auch gucken. Dann haben wir den am nächsten Tag zusammen angefangen zu gucken. Und ich denke mir so, ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Film irgendwie gut finde. Ich weiß nicht, ob ich den Film irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ist total weird, der Film.
Ja, das ist halt echt noch so ein Paul Thomas Anderson noch vor There Will Be Blood oder ja halt jetzt One Battle After Another. Das ist halt, der hat hier noch so diese Art, so einen ganz weirden Humor, den er auch schon bei Boogie Nights ein bisschen hatte, meiner Meinung nach.
Also kurz mal zu der Story hin. Er ist ein Typ, er arbeitet in so einer Hinterhof-Firma, kann man sagen, in einer angemieteten Garage, wo sie Klobürsten oder Klopümpel, nee, ich glaube Klobürsten verkaufen. Total abgefahren, ne? Er ist ein sehr einsamer Typ und man merkt wohl, er hat auch teilweise sehr Probleme mit Aggression, also wenn seine Aggression ja, herausbricht, artet sie sehr aus. Ansonsten ist er sehr gefasst eigentlich oder gibt sich gefasst. Und eines Abends ruft er wohl in einer Telefonsex, ja, so einer typischen 090, wie man es halt damals gekannt hat. Der Film ist ja ein bisschen älter. Und er dann halt abgezogen wird. Und er dann, glaube ich, sein Geld einfach nur wieder haben möchte. Und am anderen Ende dieser Leitung ist dann irgendwann Philip Seymour Hoffman. Und ja.
Der Matratzenkönig.
Der Matratzenkönig. Und das war schon irgendwie so 80% dieses Films. Also. Und du guckst den Film und der ist aus dem Jahr 2000. Ja, ich glaube, der Anfang 2000. Und du siehst da, wie diese Anzüge da komplett falsch sitzen. Und es ist einfach keine schöne Welt, in die du da hineinkommst. Diese ganzen Charaktere, alles fühlt sich so, alles, also er ist ein armes Würstchen, aber alle anderen rings um ihn herum, ja,
sind
alle so ein bisschen lost.
Ja.
Punch Drunk Love. Und ich finde es verrückt, dass der Film so gefeiert wird. Also, weil es halt so ein bisschen künstlerisch ist wahrscheinlich, oder?
Ja.
Wie ist deine Einschätzung?
Man muss halt echt sagen, Paul Thomas Anderson, ich bin halt auch noch der Meinung, der hat noch nie einen richtig schlechten Film gemacht und deswegen, die können wahrscheinlich alle hier noch irgendwie vorkommen. Und ich finde halt, der hat so einen schönen, angenehmen Flow irgendwie. Ja, diese Aggressions-Outburst von der Rolle von Adam Sandler, die kommen zum Teil auch so weird irgendwie so. Aber ich finde die tatsächlich sogar noch ein bisschen nachvollziehbar. Und das ist ja witzigerweise auch etwas, obwohl das hier eine ernstere Adam Sandler-Rolle ist, vergleich das mal mit Happy Gilmore oder sowas, da hat er ja auch schon mal diese Aggressionsausflüchte und sowas drin. Das ist irgendwie witzig, das zieht sich dann irgendwie auch so durch diese frühen Rollen. Aber irgendwie, ich mag den. Wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen Paul Thomas Anderson Film, über den ich nicht sagen würde, ich mag den, deswegen ist das jetzt irgendwie dann auch so
genau. Anderes. Jetzt aber, weiß ich auch noch, der ganze Story-Part, der um diese scheiß Pudding sich kümmert.
Ja, genau, stimmt, das gibt's ja auch noch, ja.
Damit er einen Flug bekommt, wo ich...
Es ist ein weirder Film.
Ja, danke.
Auf Platz 56 übrigens in der Leserliste ist The Zone of Interest. Über Jonathan Glazer haben wir auch schon geredet und werden wir vielleicht auch nochmal reden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon über Christopher Nolan geredet haben. Und wir reden jetzt über Inception. Das verwundert mich tatsächlich. Inception auf der 55. Das wird wieder Interstellar so weit dahinter. 30 Plätze hinter Inception zu finden, das verwundert mich ein bisschen. Ich weiß damals, das haben wir hier auch schon häufig gesehen, ich habe den zweimal im Kino gesehen, ich war zweimal geflasht, das Kino war zweimal voll. Das war ein Riesenkassenschlager, klar, ohne Frage. Dennoch bin ich mit der Meinung, dass der so in gewissen Kreisen über die Jahre ein bisschen verloren hat, Inception. Dass der hier und da auch häufiger schon mal schlechter besprochen wird. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass so ein Film wie Interstellar so weit hinter ihm ist. Ich will das jetzt mal nicht werten. Ich mag beide Filme und ich finde auch beide haben coole Sachen. Ich mag Inception sehr gerne, ich habe es schon gesagt, das ist ein super Film. Und trotzdem wundert es mich, dass ich, weil ich gerade aus diesen Filmbubbles bin ich mittlerweile der Meinung, immer mehr und mehr wahrnehme, dass Inception vielleicht doch nicht so gut ist, wie sie viele damals dachten.
Hier bei Inception wurde schon so viel geredet. Also, wenn es die Leserliste wäre, würde ich sagen, Interstellar ist hinter Inception, weil Interstellar dann doch eher ein Nischenfilm ist, ja, wegen so Science-Fiction. Und dann mehrere Leute sich angesprochen fühlen, okay, lass mal einfach so einen neutralen Film da reingehen. Ich muss sagen, bei Inception war es echt cool mit den verschiedenen Welten da.
Ja, so. Ich mag Inception. Inception ist halt, das ist halt, weißt du, du setzt dich, machst dir bequem mit deinem Sessel. Du machst den an, ich weiß nicht, wie lange der geht, 2,5 Stunden oder so, keine Ahnung. Du machst den an und du hast eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute keinen Grund wegzugucken, weil der dich voll einsaugt, der erzählt dir seine Geschichte, der reißt dich mit und am Ende hast du einen richtig geilen Film gesehen, dann siehst du das Ding da, wie es sich dreht, Cut to Black und du denkst dir so, ja, das war doch ein geiler Film. Punkt. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen.
Genau, was willst du mehr? So.
Ja. Genau.
Platz 55. Jetzt kommen ein paar Filme, wo das mich ein bisschen überrascht.
Achso, Platz 55 auf der Leserliste. Y tu mama también. Cool, freut mich, dass der hier vorkommt. Auch auf der Leserliste. Das ist auch so ein Film, den ich jetzt. Also den erwarte ich auf der Filmschaffendenliste, aber nicht unbedingt auf der Leserliste. Aber cool. Platz 54. Ja, da haben wir nochmal auch wieder. Wir haben hier und da heute schon ein, zwei Mal so ein bisschen kleine horrormäßige Filme. Und der hier macht keinen Unterschied. Es ist der Film, der Guillermo del Toro für die meisten Leute auf die Landkarte gebracht hat, nämlich Pans Labyrinth. Wisst du, was dazu sagen?
Ich hab den nicht gesehen.
Ach so,
oh. Ich find diese Filme bringen mich zu sehr in meine Kindheit mit den Horrorfilmen und da würde ich sagen, ah nee, will ich nicht sehen. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie zu unbehaglich.
Ja, dieser Film hat ja, muss man ja wirklich sagen, durchaus Horror auf verschiedenen Ebenen und ich bin halt der Meinung, die Kreaturen, das ist nicht der größte Horror in diesem Film, das ist ganz eindeutig.
Ja, deswegen ist es ja,
Ja.
Nee.
Und witzigerweise, das kann ich mal eine Geschichte erzählen von meiner Frau, falls sie das hört, weil sie erzählt immer, ich glaube, wir alle hatten das mal. Wir alle hatten mal so diese Filme, die wir vielleicht mal als Jugendliche oder als Kinder gesehen haben. Und wir hatten ganz andere Erwartungen an den Film, als wie der Film dann letztlich war. Und ich meine, bei vielen war es dann auch so Watership Down, wie heißt der? Unten am Fluss, glaube ich, heißt der im Deutschen.
Ja.
Oder halt auch noch so andere Sachen, so was solche Sachen angeht. Ja, und
Entschuldigung, bei Unten am Fluss haben unsere Eltern und andere Erwartungen gehabt. Die haben gesagt, ist ein Zeichentrick, könnt ihr gucken, Kinder, wir gehen ins Nachbarzimmer rauchen. Die haben gar nicht gewusst, mit was sie sich so sagen. Die haben halt nicht gelesen, Watership Down, kannten sie gar nicht. Die wussten nicht, mit was sie uns da lassen. Und das nächste Mal, ach, guck doch wieder diesen Hasenfilm. Okay. Ich habe zwar mega Angst vor dem Film, aber okay, Hauptsache Fernsehen.
Ja, bei meiner Frau war es halt so, dass die, ich glaube, ich hoffe, sie reißt mir jetzt nicht kommen, weil ich die Geschichte falsch wiedergebe. Aber ich glaube, sie wollten, glaube ich, irgendwie mal einen Filmabend machen mit ihrer Schwester und ihren Eltern so einen schönen Märchenfilm gucken. Und haben sich dann halt damals Pans Labyrinth ausgeliehen. Naja, der schöne Märchenfilm war es nicht, aber die waren Gott sei Dank auch keine Kinder mehr. Daher ging es wahrscheinlich noch. Also die konnten das dann wahrscheinlich ertragen. Aber
wollte ich gerade sagen,
schöne Märchenfilm war es vielleicht doch nicht.
Der Film kam 2006 raus.
Wie bitte?
Wie alt ist deine Frau? Ich meine, der Film kam 2006
raus. Das meine ich ja, da waren die auf jeden Fall auch schon etwas älter. Auf Platz 54 der Leserliste ist übrigens The Wolf of Wall Street. Vielleicht reden wir den auch noch mal.
Jetzt wird's interessant.
Ja, jetzt wird's wirklich interessant. Das ist nicht ein Film. Ich habe den damals im Kino gesehen, mit einem Date übrigens. Mm. Borat. Und ich weiß, das war auch ein kulturelles Phänomen, das muss man ja wirklich sagen. Es war nicht meins. Ich bin damals mit diesem Sacha Baron Cohen Style noch nicht so warm geworden. Ich bin's heute mittlerweile ein bisschen mehr. Ich kann den Film auch gucken und ich lache auch drüber. Trotzdem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich tue mich halt sehr schwer mit Fremdscham und sowas und das war nicht, es war einfach nicht mein Film und ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen.
Ich muss sagen, also ich begreife manchmal nicht, was der Film möchte, weil im Endeffekt verfälscht er ja alles und dann will er wieder draufbringen, okay, er ist ja komplette Satire und sonst was. Und ich muss sagen, so, naja, also weißt du, was ich meine? Es ist, der versucht ja Leute da bloßzustellen, aber ich muss sagen, in diesem Film gibt es ja Leute, die ja versuchen ja wirklich noch normal zu sein. Er war in einer Zeit in Amerika und hat mit gewissen Leuten da gesprochen. Den hat er ja irgendwann am Ende irgendwas hinaus aus der Nase gezogen, wo er dann geschafft hat, sie so ein bisschen lächerlich zu machen. Aber ich finde gerade bei dem Film, bei Borat, haben sich die Leute ja noch relativ normal verhalten oder wollten halt.
Ja.
Also ich fand es manchmal so ein bisschen, ja, es war so ein Zeitgeistfilm. Ich finde beispielsweise Der Diktator hat auch keinesfalls auch in dieser Liste was zu suchen, aber dadurch, dass es ein Film war, fand ich irgendwie besser. Weißt du, es war einfach nur ein Film in sich drinne und fand ich dann im Endeffekt dann irgendwie so ein bisschen ehrlicher. Ich muss überlegen, er hat doch noch irgendwie noch so einen anderen Film.
Bruno?
Ja, Beispiel Bruno und sonst was fand ich dann gar nicht mehr witzig. Nee, vielleicht komme ich später mal drauf. Da muss ich mal kurz dann dazu noch was sagen, aber. Nee, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Wir können auch weitermachen.
Der Reader's Choice Liste ist übrigens Platz 53 Superbad. Den wäre auch schon auf Platz 100 in der offiziellen Liste hat. Oh, überraschend, dass der da so weit vorne aufhört. Aber ich glaube, da tun sich Komödien auch leichter. Oh, Platz 2. Nee,
Entschuldigung. Ah, was ich sagen wollte, bei diesem ersten Teil bei Borat, wo die Leute eigentlich noch echt sind oder noch sich gut geben. Ich glaube, das war doch der zweite Teil von Borat, wo sie, ich muss kurz überlegen, wie der heißt, Robert Rudolph Giuliani.
Rudy Giuliani, ja.
Rudolf,
ja,
genau, das Rudolf Giuliani. Wo er dann ins Zimmer stürmt. Genau. Hör auf, sie ist schon 16, sie ist schon 16. Das ist eher was, weißt du, das ist dann ehrlich was, wo dieses Arschloch von Giuliani da erwischt wurde. Was, Borat Teil 2 oder sowas, gab es diesen Film?
Ja, das war ein Teil 2. Das war ein Teil 2.
So, darum geht's, das war viel echter. Bei Borat Teil 1, das war wirklich manchmal echt ein bisschen mies, also.
Ja, die haben da Leute halt vorgeführt und das ist dann auch wieder die Frage so, ja klar, die haben natürlich auch, ich sag mal so, extreme Konservative dann vorgeführt, aber es war auch, die waren trotzdem eigentlich immer noch meistens sehr nett zu ihm, muss man halt auch dazu sagen, im ersten
Teil. Ja, die haben auch mich immer so gesagt, ja, jedenfalls ist ja nur unsere Sache und naja.
Ja, das war, glaube ich, noch andere Zeiten als heutzutage tatsächlich.
Ja, definitiv.
Ja, und jetzt, Yorgos Lanthimos, der in den letzten Jahren...
Ich lasse meinen Typen leider echt im Stich sehr oft. Ich habe wenig Filme von ihm gesehen.
Und ja, und The glaube, Favorite war, glaube ich, auch so mit Poor Things so einer seiner meist ausgezeichneten. Ich habe das heute bei... Ich habe so viele Filme auf dieser Liste schon gesagt, es tut mir auch leid, dass ich mich immer wieder wiederhole. Aber es gibt einfach andere Filme von Yorgos Lanthimos, die ich mehr mag als The Favorite. The Favorite ist nicht mein liebster Lanthimos und ich würde auch nicht mehr sagen, dass er in meinen Top 3 Lanthimos-Filmen drin ist. Es tut mir leid, dass
ich mag diese Kostümfilme nicht.
Was?
So, ich mag Kostümfilme nicht. Sobald Leute in solchen Kostümen sind, hier, was sind das, 18. oder 17. Jahrhundert, das wische ich bei mir immer so ein bisschen, ist es für mich mega uninteressant. Da kann ich überhaupt nicht connection, so weißt du?
Der Film ist natürlich auch, ich finde, der hat sehr interessante Kameraeinstellungen und der hat es auch interessant gemacht und es hat auch später in seinen anderen Filmen noch weitergeführt. Und der ist super gespielt. Olivia Colman ist super in dem Film und auch Emma Stone ist wirklich gut in dem Film und auch Rachel Weisz. Das gebe ich dem Film alles. Er hat bei mir einfach nicht
so... Ja, aber die spielen in einem komplett langweiligen Setting.
Er hat bei mir nicht so komplett gezündet wie andere Lanthimos-Filme. Ist bei mir halt einfach auch so. Gebe ich auch das, was Dennis sagt, so ein bisschen durch.
52. Regt sich jetzt Ulla gerade in dem Moment auf?
Wie bitte?
Ulla, regst du dich jetzt gerade auf? Weil ich glaube, sie mag ja solche Kostüme. Ja,
das stimmt.
Sie hat mehr Connection, sage ich mal.
Auf Platz 42 der Leseliste übrigens, ich glaube, das wird der neueste Film sein, weil, wie gesagt, die Liste kam ja schon im letzten Sommer raus. Sinners, und der kam ja nur ein paar Monate vorher. Auf Platz 51 dann 12 Years a Slave von Steve McQueen aus dem Jahr 2013. Ich habe ihn damals gesehen, ich glaube, relativ früh, als er dann ins Kino kam. Ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. Und ich will ihn auch nicht mehr sehen. Der hat mir teilweise auch echt die Schuhe ausgezogen. Es war ein harter Film. Teilweise bei einigen Kapiteln, weniger. Aber das ist einfach generell, wissen wir alle, das war keine gute Zeit für viele Menschen in Amerika. Und das zeigt dieser Film dann auch nochmal wirklich sehr gut.
Ich google das jetzt mal nicht. Aber ich bin der Meinung, ich habe das noch so in Erinnerung, dass es wirklich eine Buchverfilmung ist, beziehungsweise eine Biografie Verfilmung. Also diesen Mann gab es dann wirklich. Einer von ja zigtausenden traurigen Schicksalen. Und ich kann ihn auch nicht wieder sehen, weil ich denke teilweise noch mal ab und zu an diesen Film, an diese gewissen Szenen, an den widerlichen Spiel von Paul Dano. Ach so, Paul Dano, ja. Ja, da fängt es erst an. Und dann hast du diesen Sadisten von, ja, sehr gut gespielt, von Michael Fassbender. Und du denkst dir so, in was für ein Horror bist du da drinne? Und man denkt sich so, eigentlich passt er in diesen Film gar nicht so rein, aber es ist eine Wohltat, wenn er dann auftaucht, nämlich Brad Pitt, also seine Rolle, keine Ahnung, er spielt, glaube ich, irgendein Pfarrer, Priester, irgendwie ist er da mit, hilft er mit. Und denkt sich so, oh Gott, nach eineinhalb Stunden absoluten Horror hast du mal eine nette Person endlich wieder dort in diesem Film. Unangenehmer Film. Aber genauso wichtig auch zu sehen. Ja. Ja. Ich wiederhole mich dazu.
Ja, ich glaube, das Problem habe ich.
Traurig, aber schön. Also, nee, nicht schön ist er nicht. Nein, traurig, aber wichtig und guter Film. Aber er hat mich bis heute noch gecatcht und ja.
Ich glaube, das Problem mit dem Wiederholen ist aber heute schon ein paar Mal, ich ja auch. Oh, 51 freut mich sehr auf der Leserliste. Das ist nämlich Almost Famous. Kommen wir zu Platz 50. Und wir haben nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, bei Ratatouille. Das war ja ungefähr im selben Zeitraum, nämlich nur 2 Jahre später als Ratatouille. Kam oben, ich weiß nicht, ob es der höchste Pixar-Film hier auf der Liste ist. Ich könnte mir einen vorstellen, dass der vielleicht noch vorher kommen könnte. einfach so von einer persönlichen Wahrnehmung. Aber ich habe oben auch schon mehrfach erwähnt, sogar erst vor ein paar Folgen, wo wir um die Eröffnungsszenen gesprochen haben. Die Anfang, die ersten 10, 15 Minuten finde ich super. Danach ist es halt irgendwo ein Standard-Familien-Pixar-Film, was nichts Schlechtes ist, was den Film nicht abwerten soll. Es ist aber noch ein solider Familienfilm. Die Höhen, die er Film in den ersten 10, 15 Minuten erreicht, die erreicht er dann halt später nicht mehr wirklich. Trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar allein für den Auftakt, aber das war es dann auch, was ich zu oben sagen will. Und wie gesagt, es war noch Peak Pixar und da sind wir leider schon lange raus.
Platz 50 bei der Leserliste?
Platz 50 auf der Leserliste ist Stolz und Vorurteil. Ja, nicht mal's.
Okay, gut. Und jetzt haben wir Platz 49. Ich hab's schon erwähnt. Before Sunset. Ey, keine Ahnung, Alter. Before, Behind, Sunrise, Midnight.
Stimmt, wir sind über Sunfilm. Jetzt erinnere ich mich, du hast es gesagt.
So. Und wenn ihr ihn guckt, dann passiert halt gar nichts. Es ist einfach wieder irgendeine Story zwischen zwei Menschen.
Es ist halt ein Richard Linklater. Und Richard Linklater hat damals in den 90ern diese Filme gemacht, wie auch in Dazed and Confused und wie auch, ich weiß nicht, dann noch später ja auch Boyhood und sowas. Der hatte immer so eine gewisse beschwingte Art, die mag ich sehr gerne. Ich mochte Before Sunrise sehr, sehr gerne, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Man guckt halt 90 Minuten zwei Menschen zu, die sich unterhalten. Klar, die gehen ein bisschen hin und her, aber letztlich guckt man 90 Minuten Leuten dabei zu, wie sie sich unterhalten und wie sie sich ein bisschen näher kommen und wie sie dann am Ende vielleicht dann doch wieder getrennte Wege gehen, aber mehr ist es nicht. Und das ist halt hier sehr, sehr schön gemacht. Es hat ein super Drehbuch. Die beiden unterhalten sich wirklich interessant, aber zum dritten oder vierten Mal gerade in meinem Monolog, sie unterhalten sich 90 Minuten lang. Punkt. Das ist der Film.
So, wenn man sich das angucken will. Film lebt halt von dem Projekt, dass es halt drei Filme sind mit den gleichen Charakteren, mit den gleichen Schauspielern. Halt, das ist echt krass, mit 10 Jahren Unterschied.
Und ich bin ja gerade auch noch auf dem falschen Dampfer gewesen. Natürlich ist Before Sunset ja das Sequel, das ist ja der zweite Teil. Before Sunrise war ja der erste, der war ja schon in den 90ern. Aber dennoch gilt für den zweiten Teil dasselbe wie für den ersten Teil. Wir sehen 90 Minuten zwei Menschen, wie sie sich unterhalten. Punkt. So, Platz 49 auf der Leserliste. Memories of Murder. Den hatten wir auf der eigentlichen Liste auch schon relativ hinten auf 99. Oh ja, und wir haben einen zweiten deutschen Eintrag und ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, der freut mich sehr, weil es für mich einer der besten deutschen Filme überhaupt ist. Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck aus dem Jahr 2007, Oscar für den besten internationalen Film mit, oh jetzt lass mich lügen, wie der Hauptdarsteller heißt, Ulrich
Mühe.
Mühe. Ah, genau. Und dann, der ja eine Familie überwacht, einen Schriftsteller, Regisseur, auf jeden Fall irgendein Künstler auf jeden Fall und seine Frau. Und ja, es ist einfach, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Film. Es ist für mich somit das Beste, was aus Deutschland dann je da auch so gemacht wurde. Und ich kann mir den auch immer wieder angucken. Ich finde, das ist ein ganz großartig gemachter Film. Auch das Set-Design, dieses alte DDR-Design, wie der Film wirkt, es fühlt sich einfach auch echt an. Ich liebe das Ende. Die letzten 5 Minuten finde ich ganz, ganz toll. Ich mag den Film einfach und ich werde den immer wieder, das zieht sich, glaube ich, ich habe den angefangen in die zweite, dritte, vierte Folge der Film, für das war Hier spricht mal Deutsch, da haben wir über deutsche Filme gesprochen. Da habe ich den Film das erste Mal reingemacht, seitdem sicherlich noch 2-3 Mal und ich werde es auch immer wieder tun. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Das Leben der Anderen.
Das war halt die Zeit, wo man dachte so, okay, krass, deutsche Filme können auch was anderes. Ein paar Jahre zuvor war es ja mit Der Untergang noch. Der deutsche Film konnte was. Es war keine Komödie irgendwie mit Daniel Brühl oder sonst was. Ja, hat dann irgendwann wieder ein bisschen leider nachgelassen.
Ja, das ist es halt so. Das große deutsche Kino ist halt meistens nicht das gute Kino. Die guten Sachen, die kommen dann meistens eher in kleineren Rahmen. Auf Platz 48, übrigens der Leserliste, Kill Bill Volume 1 hatten wir auch schon auf der anderen Liste. Oh, und gerade eben noch auf der Leserliste vor 2-3 Plätzen, jetzt auch auf der Hauptliste. Platz 47, Cameron Crowe's Almost Famous, auch aus dem Jahr 2000, ist also auch gerade so noch in diese Liste reingerückt.
Habe ich da was Krasses verpasst mit Almost Famous? Ist das wirklich so ein guter Film oder ist es einfach
so? Ich finde ihn großartig. Ist wahrscheinlich,
aber es ist ein Coming-of-Age-Film.
Ja, schon etwas. Obwohl man ja sagen muss, es geht jetzt bei dem Jungen, dem Hauptdarsteller, ja nicht wirklich so richtig ums Coming-of-Age. Muss halt sagen, es ist halt, ich weiß, dass dieses Jahr Kate Hudson ja sogar für einen Oscar nominiert ist. Und ungesehen, obwohl ich Song Sang Blue noch nie gesehen habe, sage ich trotzdem, Almost Famous ist ihre beste Karriereleistung, weil sie hier halt wirklich diese gebrochene Penny Lane, die sich komplett falsche Vorstellungen macht. Und aber es dann doch wieder weiß, dass es falsch ist. so gut darstellt und diese Rockband, die irgendwo komplett irreal wirkt und dann denkst du dir so, nee, ich kann mir vorstellen, in den 70ern gab es wirklich Bands, die genauso gehandelt, genauso waren. Und dieses Feeling, das der Film auch, der Film hat einen der geilsten Soundtracks, der hat nur Songklassiker aus den 70er Jahren. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, wenn man den im Streaming guckt, weil ich weiß, mit Streaming und Musik und Film ist das ja heutzutage immer ein bisschen ein Problem, weil oftmals wurden damals diese Rechte für diese Lieder nicht gelten, nicht mehr in diesem Streaming-Katalog, wie es heute verwendet wird. Das gibt es ja vor allem bei Serien, bei alten Serien ist das Problem ganz häufig. Deswegen müsste ich mir dann mal eine Streaming-Variante von diesem Film angucken, aber der Original-Soundtrack ist großartig. Ich
letztens mal sehr off-topisch, aber du sagst mir diese Musikrechten, war das sehr interessant. Letztens war ich hier in Braunschweig Showduvel, also Karneval oder, wenn man manchmal darüber spricht, Fasching. Und da waren wir halt im Einteil, also der Umzug ist eine sehr lange Strecke, und beim Einteil, vielleicht kennt es ja einer, der Norddeutschland wohnt, der NDR überträgt den Showduvel. Und es ist eine Stelle jedes Mal, wo der Kamerawagen steht, wo immer die feste Übertragung ist. Und da standen wir für eine halbe Stunde oder sowas. Und da haben die Wagen, da war immer nie eine Musik bei dem Wagen drauf. Und meine Leute haben sich schon gewundert, und da bin ich aber relativ schnell drauf gekommen, das liegt wohl daran einer GEMA-Gebühr, weil das dann im öffentlichen Rechtlichen gezeigt wird auf N3, ne, oder NDR.
Ja.
N3 heißt es schon lange nicht mehr. NDR. Und dann durften sie die Musik da nicht spielen. Das war ganz skurril, dass jemand die Musik da hat. Ja. Und was anderes, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, mit den Bands, ob sie in den 70ern wirklich so waren. Aus irgendwelchen Gründen ist mir hier Mötley Crüe gerade eingefallen.
Ach so, ja. The Dirt.
The Dirt, ey, das war, es gehört jetzt gerade nicht in dieser Episode, aber ich finde es so geil, wie jedem The Dirt bei Netflix vorgeschlagen hat. Ihr müsst diesen Film gucken. Wirklich, guckt den Film. Und zwei Tage später, der Film ist echt geil. Entschuldigung, ich sag schon wieder geil. Der Film ist echt der Hammer. Ey, was ist das für ein Film? Wirklich, The Dirt, ey, der Film war echt cool, Mann. Ist mir gerade schon alles spontan gut, eingefallen.
Und ich muss sagen, ich habe früher, als der Film relativ neu war, damals hatte ich die DVD, ich habe den relativ häufig geguckt. Ich habe ihn seit damals
nicht mehr gesehen. Hattest du nicht das Poster sogar gehabt?
Nee, das Poster hatte ich, glaube ich, nicht.
Ich habe bei dir immer dieses Almost Famous-Ding da irgendwie gesehen. Diesen Film verbinde ich immer mit dir.
Ja, das kann auch sein, weil ich habe ihn früher auch wirklich sehr gerne geguckt. Poster weiß ich jetzt allerdings nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, du hattest Freitag den 13. Teil.
Vier,
okay.
Den hatte ich an der Wand hängen, das ist wahr. Obwohl ich ihn damals nie gesehen hatte.
Geil.
Ja, und ich kann auch wirklich nur sagen, also ich verbinde auch sehr viel Gutes mit Almost Famous und vielleicht kann ich ihn heute sogar noch mehr wertschätzen als damals, weil ich gerade so diese ganzen Sachen dann auch so mit Philipp Seymour Hoffmann so wahrscheinlich heute noch mal viel klarer sehe, als ich es damals, als ich noch jünger war, getan habe. Auf Platz 47, oh, hier haben wir ihn wieder, der Leserliste ist Past Lives von Celine Song. Freut mich wieder sehr. Oh ja. Jetzt kommen wir, aber da wir das Thema Streaming hatten, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch einen Streaming-Film haben, der noch höher einsortiert ist. Roma von 2018, von Alfonso Cuarón. Das war halt einfach ein Netflix-Film, der damals auch für sehr, sehr viele Oscars nominiert wurde. Und das muss man halt wirklich sagen, das war halt auch wirklich ein richtig krasser, wie nennt man das? So ein Oscar-Bait, so ein Award-Bait, ich bin halt der Meinung, das ist halt echt so ein Film, den hat Netflix damals vor allen Dingen auch deswegen reingenommen, weil die halt damals auch in den ganzen Award-Dingern eine Rolle spielen wollten. Das war der erste große Netflix-Film, glaube ich, der eine große Rolle bei den Awards gespielt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist gewöhnungsbedürftig. Das hat auf, ich muss ja sagen, ich mag Arzi-Filme bis zu einem gewissen Grad. Und ich mag sie, wenn sie so, ist jetzt mehr so Programmkinofilme, sind alles gut. Ich finde es irgendwie immer krass prätentiös, wenn diese Filme dann immer in Schwarz-Weiß gedreht sind. Das habe ich ja bei einer der vorherigen Plätze schon mal Francis H. erwähnt. Wenn solche Filme, die eh schon so artsy sind, dann immer noch diesen Schwarz-Weiß und das ist so, ja, ich mache hier Kunst und mir ist bewusst, dass es Kunst ist. Guckt mich an, ich bin Kunst. Es hat für mich immer diesen Vibe. Und das klingt jetzt sehr negativ und ich mein's teilweise auch negativ. Ich bin dann fast schon so, ich weiß schon, du willst damit eine gewisse Ästhetik ausdrücken, weil der Film dann auch in Schwarz-Weiß macht. Klar, der Film spielt auch in den 70ern, das ist natürlich so generell altes Feeling. Ich tue mich dann immer schwer, wenn so artsy Filme, die eh schon so artsy sind, dann auch in Schwarz-Weiß sind und dann so zeigen so, ja, Mann, ich bin Kunst, guck mich an. Irgendwie, ich brauch das nicht. Das habe ich, weiß nicht, ich, also, dann mach den Film
Dankeschön, Farbe, also Also, ja, im Endeffekt, also ich habe sehr viele Filme aus den 70ern gesehen und die waren alle mit Farbe. Ja, doch, ich glaube schon. Ich habe Roma nicht gesehen, ich weiß nicht, was es da geht. Ich langweile mich alles bei dem. Und ich bin überrascht, dass er so hoch gepriesen wird, also nein, so hoch gerankt wurde.
Der ist schon gut, also das will ich nicht aussprechen. Weißt du, es geht halt um diese mexikanische Familie mit dieser, mit diesem Kindermädchen, das sich vor allem um die Kinder kümmert, weil die Eltern auch sehr viel abwesend sind und sowas. Und dann halt natürlich auch noch so mit diesen Aufständen dann in Mexiko und alles sowas. Und der erzählt dann so einen gewissen Part aus diesem Leben. Der ist ein guter Film. Aber der ist mir schon, wie gesagt, einfach zu gewollt. Der ist mir zu gewollt, Awardbait. Also, der ist schon so, wir wollen jetzt einen Film für die Awards machen, ne? Machen wir mal einen Film Alfonso für die Awards, damit wir hier ein paar Oscars abgreifen. So wirkt der Film. Der ist trotzdem gut, das will ich nicht absprechen. Aber der hat so Film, der ist so krass berechnet, meiner Meinung nach. Deswegen werte ich den für mich persönlich immer ein bisschen ab.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Dein hatest du ja gerade so ein bisschen über diesen Film ja ab oder über diesen Stilmittel oder diese Art, wie der gedreht wurde. Okay. Aber das ist auch eigentlich das eigentliche Programm, das eigentliche Problem, die Oscars.
Ne, wobei ich finde,
dass du mit sowas, dass du mit solchen, warte mal, Entschuldigung, dass du mit solchen Tricks Oscars gewinnen kannst. Weil du hast es ja so erzählt, das sind ja eigentlich nur billige Tricks. Okay, gut. Wie gesagt, den Film nicht gesehen, aber ich könnte es nachvollziehen, sage ich mal. Wirkt auch wenigstens so, wenn ich, also es wirkt zumindest so, wenn ich einen Trailer sehe. Und dann ist es doch ein Problem in der Verleihung dieses Filmpreises, wenn du mit solchen Tricks, einfachen Tricks anscheinend, Gewinne erzielst. Oder ja.
Deswegen freue ich mich auch immer, wenn Filme gewinnen, die nicht so klar Awardbait waren. Im Endeffekt muss man sagen, ich weiß, du warst jetzt nicht so ein großer Fan von dem, aber in Everything Everywhere All at Once, der war halt null Oscar-Bait. Von dem hätte vorher niemand gedacht, dass so eine Art Film irgendwelche Oscars gewinnt. Das fand ich halt cool, weil der war halt nicht, und ja, das stimmt natürlich, so ein Film wie Roma, der hat es darauf angelegt und der hat es dann auch teilweise bekommen, der hat ja nicht viele bekommen, aber man muss halt auch sagen, es gibt ja auch jedes Jahr, gibt es ja wirklich unzählige Filme, wo man merkt so, die waren auch schon ein bisschen Awardbait und die haben nichts geschafft dann irgendwie so groß. Die gibt es ja auch wirklich immer wieder. Und ich mag es einfach, wenn du einen guten Filmemacher hast, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich nehme jetzt einfach mal dieses Jahr als Beispiel One Battle After Another. Ich glaube halt nicht, dass ein Paul Thomas Anderson da irgendwas in diesem Film gemacht hat, in der Hinsicht jetzt hier irgendwie einen Oscar zu gewinnen oder sowas. Der hat einfach für sich einen sehr guten Film machen wollen. Der Film ist super geworden. Und wenn der jetzt ein paar Preise abgegriffen hat, ihr hört das ja jetzt nach den Awards, dann freue ich mich sehr darüber, weil es einfach ein guter Film ist und der es auch verdient hat. Und es freut mich dann immer mehr, wenn solche Filme dann ausgezeichnet werden.
Ja, aber anscheinend ist ja noch der Tenor, dass sowas funktionieren
kann. Es gibt halt immer wieder diese Filme, die es natürlich auch so ein bisschen drauf anlegen und die es dann auch schaffen. Welcher Film vor ein paar Jahren, der hat es auch nicht geschafft? Der Netflix, der von Bradley Cooper.
Maestro,
genau. Das war meiner Meinung nach auch ein Awardbait-Film. Der hat es auch drauf angelegt. Der wollte damit Preise abgreifen, hat es nicht geschafft. Das war ja auch wieder Netflix.
Wobei ich muss sagen kann, bei Everything All at Once in dem Jahr waren ja auch nicht so die Filme, die...
Ja, das stimmt. Das war jetzt nicht das stärkste Jahr.
Also da war Top Gun mit dabei. Also Top Gun ist cool, aber er ist nicht für einen Oscar besser.
Platz 46.
Avatar.
Auf der Leserliste. Die Farbe der Welt der Amélie. Schön. Ja. Wisst ihr was? Hört mal in einer der ersten Folgen, da habe ich mal irgendwann groß über den Film geredet. Ich will Dennis jetzt nicht ärgern. Deswegen sage ich nur, Platz 45 von Bennett Miller, Moneyball. Ich kann es verstehen, Dennis kann es nicht verstehen.
Ich fasse mal in den Film zusammen. Sie machen Bases. Ja,
sie machen Bases, sie kommen
auf Bases. Aber sie machen Bases. Sie machen Bases. Keine Ahnung, was... Und soll ich dir was sagen? Das Team geht nach Los Angeles jetzt. Nach Las Vegas.
Ja, ich weiß. Oh. Oakland hat alles verloren. Oakland hat die Warriors verloren, Oakland hat die Raiders verloren und Oakland hat die Ace verloren. Oakland hat gar nichts mehr. So.
Ja, die haben einen Blick auf San Francisco.
Aber ey, von mir nur Liebe für Moneyball, von Dennis nicht. Auf Platz 45. Oh, der seidene Faden, Phantom Thread, nochmal Paul Thomas Anderson. Kam heute dann auch schon nochmal vor. Oh, und wir haben vorhin noch über die Fortsetzung, die bald kommt, geredet. Hier ist dann nochmal das Original und, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, diesmal ist das Positivbeispiel, hier ist dann wieder ein Tarantino, den ich mag. Es geht nämlich um Once Upon a Time in Hollywood. Dennis.
Okay, ich ratter es kurz nochmal runter, ich habe es schon öfters gesagt. Ich war im Kino, ich habe mich fallen gelassen. Man wurde in einer Filmwelt hineinversetzt, die dann am Ende hinaus parallel zur Wirklichkeit verlief, in den 60ern oder Ende der 60ern. Super Geschichte, beziehungsweise man sieht zwei Geschichten immer so ein bisschen parallel laufen, wo es sich immer wieder mal wieder zusammenfügt oder auseinander, oder mal eine kleine dritte Geschichte noch parallel verläuft. Dieser Film ist einfach wunderschön erzählt, hat jetzt nicht unbedingt so einen richtigen Spannungsbogen, es ist einfach kurz eine Episode der Filmgeschichte anders beschrieben worden. Und super schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio und von Brad Pitt.
Und ich habe schon mal gesagt, was ich neben all dem, was es mit dem ganzen Manson-Kram und den ganzen Rollen, die da Schauspieler, die auch drin vorkommen, was ich auch schon mal bei dem Film erwähnt habe, was ich auch schon mal gesagt habe bei Inglourious Basterds, wo ich das beide Filme so nehme. Ich liebe an den beiden Filmen, dass Tarantino mit den Erwartungen der Zuschauer spielt. In welcher Richtung, sage ich jetzt nicht für die Leute, die ihn noch sehen wollen, aber das liebe ich halt so sehr an dem Film. Und auf Platz 44 der Leseliste ist Wall-E.
Okay.
Oh, 43. Kommt nächste, oder nicht, in 10 Tagen, glaube ich, sogar nochmal in die Kinos nach Deutschland. An dem Abend kann ich leider nicht bei Best of Cinema. Okay. Nämlich Oldboy von Park Chan-wook, gerade eben wieder mit No Other Choice im Kino und kam auf der Leseliste auch schon mal vor mit The Handmaiden. Und ja, es ist der Film, über den ich Park Chan-wook kennengelernt habe. Es ist der Film, über den ich den Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, kennengelernt habe. Und es ist ein Film, über das ich damals, als der Film noch relativ neu war, und ich habe ihn damals mit Alex tatsächlich das erste Mal gesehen bei einem unserer Filmabende. Und an dem ich wirklich mal so richtig verstörende Enden kennengelernt habe. Und zwar, mit meine ich so richtig verstörende Enden, die sie dann auch, wie man das dann gesehen hat, am US-Remake, dass sie den US-Amerikanern für den US-amerikanischen Markt nicht zugetraut haben, da sie das dann komplett geändert haben im Remake. Weil das wohl zu böse war, einfach fürs amerikanische Publikum. Und Oldboy ist halt einfach ein Film, der ist twisted, der ist halt, ich fand die Prämisse so großartig, der immer wieder zitiert wird. Ich habe vor ein paar Jahren dieses PlayStation-Spiel Sifu gespielt, wo es dann so um diesen Kampfstil geht. Und dann plötzlich mittendrin bist du in diesem Gang und du siehst, und du plötzlich shiftet den Blick an die Seite und weißt, okay, das ist eine glasklare Oldboy-Referenz. Dieser Film kommt immer mal wieder irgendwo vor. Der hat großartige Szenen. Der hat erstaunlich gute Zitate teilweise. Ich wundere mich eigentlich, dass Alex da bei unserem Zitate-Ding letztens nicht da auch mal eins reingebracht hat. Da hätten sich so zwei, drei wirklich angeboten. Und der ist unangenehm, wie ich habe schon gesagt, vor allen Dingen auch aufgrund dessen, warum es hinten herausgeht. Aber den, witzigerweise, das habe ich schon mal gesagt vorhin, als wir über Memento geredet haben, den kann ich mir trotzdem immer wieder angucken, obwohl ich weiß, worauf es hinten hinausläuft. Und das, und trotzdem kann ich mir den immer noch angucken. Da stört sich mir nichts dran. Für mich ist das ein absolutes Meisterwerk. Der bei mir persönlich wahrscheinlich schon unter den Top 15. Und ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt jemals gesehen hast.
Ich habe ihn teilweise gesehen, zur Hälfte noch gesehen, deswegen leider auf meiner schwarzen Liste, aber es wird noch trauriger, weil auf Platz 42, wollen wir kurz Platz 43 der Leseliste.
Achso, 43 auf der Leseliste ist, achso, die zwei Türme, wieder Herr der Ringe. Und dann Platz 42, du kannst ihn übernehmen.
Wieso habe ich gefragt? The Master, ey Digga, ich habe von diesem Film gesetzt. Ich bin raus.
Ehrlich? Okay, wir hatten das Thema ja schon bei One Bad Left Another, dass du bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele Paul Thomas Anderson Filme gesehen hattest. Und ja, das war halt wieder Paul Thomas Anderson Film, wieder mit Philip Seymour Hoffman, der oftmals bei PTA drin vorkam, bis zu seinem Tod halt. Ich muss sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde jeden PTA-Film gut. Ja. The Master gehört aber von den, wenn ich den alle, die ich gesehen habe, ranke, ist er bei mir eher am unteren Ende. Das ist nicht so die Art PTA. Da fehlt dieser Humor, den auch noch Boogie Nights, den auch noch ein Punch Drunk Love, den auch noch andere Filme vielleicht hier und da ausmachen. Der geht ihm halt komplett ab, den hat er gar nicht. Der ist halt eher so von der Ernsthaftigkeit wie ein Devil Be Blood. Aber er zieht mich storytechnisch nicht so mit wie ein Devil Be Blood. Das kann natürlich auch wahrscheinlich an der ganzen Prämisse liegen, über dieses Kultthema, weil Kult ist es ja nicht wirklich, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es wirklich nennen soll, diese Rolle. Doch, Kult ist es ja dann doch schon irgendwie, die Philip Seymour Hoffman da spielt. Aber dann auch mit Joaquin Phoenix, der in dem Film wirklich weird ist. Der auch weirde Sachen macht und die PTA auch wirklich weird darstellt. Und ich habe das vorhin gesagt, ich brauche nicht unbedingt Rollen, mit denen ich mitfühlen kann, die ich irgendwie irgendwie abholen. Und trotzdem hat mich dieser Film nicht so komplett abgeholt, wie es andere tun, wobei ich natürlich sehe, dass der schon richtig geil gemacht ist. Halt wie jeder PTA, diese Szenen in der Wüste, wenn einer mit dem Motorrad fährt, die sehen einfach geil aus. Kann man auch nichts anderes sagen. Und Philipp Seymour Hoffman ist wirklich einnehmend in diesem Film, in dieser Rolle als Kultführer. Und trotzdem ist er bei meiner PTA, persönlichen PTA-Ranking, eher weiter unten zu finden.
Aber einen Film hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Inherent
Vice habe ich gesehen.
Natürliche Mängel. Ich habe damals irgendwie das Buch mir geholt und gelesen und danach kam irgendwie, nachdem ich das Buch geholt habe, auch der Film raus, wo ich mir dachte, okay, guckst auch den Film an. Aber der Film war halt mittelsolide gut irgendwie.
Ja, so wie Inherent Vice wäre bei mir auch nicht. Das ist bei mir so rund um den Mars darum, auch eher am unteren Ende meiner PTA-Filme.
Es war auch so wie das Buch an sich, also er selbst, er ist gut ans Buch rangekommen, es war halt so, wie soll man sagen, wie bei Angel Heart oder sonst was, wenn so ein typischer Ermittler halt so eine Story hinterher jagt und immer wieder so ein paar Twists da kommen und dann geht's da lang und da lang, so ein bisschen, ja, Film-Noir-mäßig in den 60ern, 70ern, ja.
Auf Platz 42 der Leseliste. Little Miss Sunshine hatten wir auf der anderen Liste auch schon. Oh ja. Und den hatten wir auch schon auf der Leseliste, den Platz 41. Die fabelhafte Welt der Amelie. Ein Film für Träumer. Sie ist eine Träumerin. Als Träumer guckt man den gerne. Und das ist wieder das, was ich schon mal bei Little Miss Sunshine erwähnt habe. Das ist halt einer von diesen wenigen Feel-Good-Momenten auf dieser gesamten Liste. Und deswegen finde ich das schön, dass sowas hier drin auch vorkommt. Dass es nicht immer nur die Düsternis ist, die hier in dieser Liste dargestellt wird. Ja. Aber ich bin vielleicht dann auch zu wenig Träumer mittlerweile. Ich finde den sympathisch. Ja, ich komme hier heute auch auf wie ein richtiger Hater vor. Es tut mir leid, weil ich hier so viele Filme, die hier vorkommen, und man sagt, dass ich die jetzt selber nicht so gut finde. Ich mag Amelie. Ich sag bei Amelie dasselbe, was ich bei Ocean's 11 gesagt habe. Es ist ein guter Film, es ist ein schöner Film, den kann man gerne gucken. Ich sehe ihn trotzdem nicht unter den Top 100. Und du bist dran.
Ich weiß gar nicht mehr so wirklich von der Story von A nach B, was da so passiert ist. Und ich glaube, das ist auch bei dem Film gar nicht mal so wichtig. Es ist wirklich einfach nur wichtig, wie die Bilder da sind und wie sie visuell und soundtechnisch und ja erzählerisch rübergebracht werden. Und der Film, ich finde, der Film hat auf jeden Fall doch eine Berechtigung in dieser Liste. Weil der hat irgendwie einen Kultstatus. Das ist ein Kultfilm der 2000er Jahre. Ich würde sogar eher sagen 90er Jahre, aber okay, er ist 2001 rausgekommen. Und er ist, wenn du über Filme nachdenkst und in diese Richtung reingehst, träumerisch, schön, einfach mal fallen lassen, dann denkst du gleich sofort an die fabelhafte Welt der Amelie. Und daher hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung da. Also das, was er machen wollte, hat er 10 von 10 erreicht. Ne? Also von daher ist er da drin. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was es da richtig ging. Wie das Ende war oder so. Weiß ich nicht mehr. Ehrlich. Ich kann mich nur an dieses ganze Traumsequenzen da erinnern und was da so abging. Und davon lebt der Film ja auch. Ich habe den auch sehr, sehr lange
nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt bei mir
auch. Berichtige mich, wenn ich falsch liege und dass die Story wahnsinnig wichtig war.
Nein.
Von A nach gut, alles klar. Dann habe ich den Film noch richtig in
Erinnerung. Platz 41 auf der Leserliste ist übrigens
Ein wunderbarer Soundtrack, ein wirklich traumhafter Soundtrack irgendwie noch so.
Der ist sehr schön. Oh, Platz 40 haben wir wieder diesen Film, den habe ich schon mal auf der Leserliste angemerkt. Habe ich schon häufiger empfohlen bekommen. Asiatischer Film, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem, aus Taiwan. Genau. Werde ich mir sicherlich noch angucken. Ihr wisst, wenn so ein hochgelobter asiatischer Film daherkommt, werde ich mir sicherlich früher oder später angucken, aber ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, auch wenn er auch von 2000 ist. Also ich hatte schon lange Zeit, ihn zu gucken. Ich kam noch nicht dazu. Alles muss ich sagen, den gibt's halt auch nicht regulär irgendwo zu streamen gerade. Ich würde mich stark wundern, wenn du ihn gesehen hast.
Da hast du recht und vielleicht schaffen wir diesen Film noch zu gucken, bevor dieses Land China heißt. So.
Auf Platz 40 auf der Leserliste übrigens hatten wir gerade schon auf der anderen Oldboy. Oh ja, Greta Gerwig hatten wir heute auch schon ein paar Mal oder generell auf dieser Liste. Diesmal ist es 39 mit Lady Bird, wo sie dann selber Regie geführt hat. Es ist ein Coming-of-Age-Film, es ist ein schöner Film. hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Es gibt dann doch noch diese schönen Ausnahmen auf dieser Liste. Ich glaube, tatsächlich Timothy Chalamet spielt da ja auch wieder. Nee, ist nicht Timothy Chalamet, oder?
Doch.
Doch, auch. Der gefühlt auch mal jetzt mittlerweile in allem dabei ist. Laurie Metcalf als die Mutter ist sehr, sehr gut in dem Film. Saoirse Ronan sehe ich eh immer gerne. Die sehe ich halt wirklich super gerne, egal was sie spielt. Und es ist halt was Positives. Es ist ein Feel-Good-Film und es hat halt wieder so diesen leicht künstlerischen Anstrich. Hier nicht ganz so stark wie zum Beispiel bei Frances Ha von ihrem Mann, von Noah Baumbach. Generell ist Noah vielleicht noch ein bisschen prätentiöser als Greta. Aber Gretas Filme mag ich auch lieber, weil ich bin ja auch ein großer Fan von Little Women, den wir ja wahrscheinlich hier nicht mehr auf der Liste sehen werden.
Ich habe ihn nicht gesehen. Wie hieß denn? Na, ist egal. Nee, machen wir weiter.
Okay. Aber schön, ist ja auch schön, wenn wir mal so ein, zwei Filme schnell abhaken können. Auf Platz 39 der Leserliste übrigens hatten wir auch schon auf der anderen Liste Pans Labyrinth. Oh ja, oh ja. 38, Porträt einer wie heißt es auf Deutsch? Yes, Portrait of a Lady on Fire. Ich glaube, Porträt einer Frau in Flammen, glaube ich, ist auf Deutsch der Titel.
Ja.
Ja, um eine Frau, über eine Malerin, die zu einer Familie kommt oder zu einer Frau kommt, um sie zu zeichnen. Und daraus entspinnt sich dann halt auch eine Liebesgeschichte. Und das ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist ein ganz großartiger Film. Allerdings wäre es auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mir so viel von dem Film jetzt in Erinnerung geblieben ist. Das ist es nämlich leider nicht. Ich weiß das Gefühl noch, wie ich es gefühlt habe, als ich den gesehen habe. Das war schon echt ein großes Stück Film. Und ich finde es auch cool, dass der in den Jahren, ich finde damals, als er rauskam, initial, hat er gar nicht so viel Bass gehabt. Der ist sehr untergegangen, fand ich. Aber der hat über die Jahre immer mehr noch so gewisse Freunde gefunden, dieser Film. Und viele, die ihn mittlerweile richtig gut finden. Freut mich. Ich selbst fand ihn auch sehr, sehr gut. Und ich verstehe, dass der hier ist, weil ich den sehr, sehr positiv abgespeichert habe. Ich würde aber lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich mich noch an viel erinnern würde.
Ich fand das Setting langweilig, deswegen habe ich den Film nicht gesehen. Und ich gucke gerade wieder den Trailer und ich bin der Meinung, so gepflegt und waren die Menschen damals nicht
im 18. Das ist wahrscheinlich wahr, ja.
Und das finde ich immer so ein bisschen das Problem. So Filme, die sagen, ja, wir spielen im 18. Jahrhundert, wir zeigen das mal, wie es damals so war. Ja, Digga, die hat aber bestimmt nicht Gesichtscreme gehabt die ganze Zeit, dass sie sich immer so eine wunderbare Haut hat. Die werden schon anders ausgesehen haben. Dann zeig's doch mal wirklich ein... Ganz oder gar nicht. Also, ich bin aus diesen Filmen, die im 18. Jahrhundert spielen, raus. Wenn, dann muss es schon vorher sein, so im 13., 12. Jahrhundert mit Braveheart. Das war sogar noch früher. Naja, wir müssen weitermachen. Ich habe den Film nicht gesehen.
Alles gut. 38 passt sogar thematisch ganz gut. Auf der Leseliste ist Call Me By Your Name. Und dann 37 auf der eigentlichen Liste ist auch wieder Call Me By Your Name. Also ist gerade sehr thematisch in eine Richtung. Es geht um Timothy Chalamet, kommt vermehrt hier in dieser Liste vor, der, ich glaube, mit seinen Eltern in Italien ist. Ich glaube, weil sein Vater dann da auch immer noch irgendwelche Studenten mit hinnimmt, studentische Hilfskräfte oder sowas, die ihnen dann da helfen bei seinen, ich kann es mir nicht mehr erinnern. Ja, und dann beginnt halt eine Liebesgeschichte zwischen der Rolle von Timothy Chalamet und Armie Hammer, der halt von seinem Vater dahin mitgenommen wurde. Und das ist halt super gefilmt. Luca Guadagnino weiß halt, wie er Filme einzufangen hat. Die sehen bei ihm halt auch immer gut aus. Vor allen Dingen, wenn sie dann auch so auf etwas wärmeren Inseln spielen oder in etwas wärmeren Ländern. Und man kann's, ich finde schon, dass man das hinterfragen kann mit dem Alter der beiden Rollen, was irgendwie sehr fragwürdig ist, nach wie vor. Aber ich finde halt, der Film hat einen ganz, ganz großartigen Monolog von, ja, jetzt lass mich kurz gucken, Peter Stulbach heißt der, glaube ich, mit Nachnamen, ich habe vergessen, wie der mit Vornamen heißt, der Vater von Timothy Chalamet in dem Film.
Michael
Stulbach, genau. Der hat einen großartigen Monolog kurz vor Ende des Films, den fand ich ganz, ganz einnehmend. Ganz, ganz großartige Szene. Und auch sonst ist der Film, wie ich es gerade gesagt habe, wunderschön gefilmt und ich kann verstehen, warum viele den so mögen. Der hat auch einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Muss man auch dazu sagen, der Film hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Es gibt ein paar fragwürdige Sachen, meiner Meinung nach. Kann sein, dass andere das anders sehen. Ich finde da doch schon so ein, zwei Sachen fragwürdig. Dennoch ist es ein schöner Film.
Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mit dieser Story Connection, mich catchen Liebesfilme nicht so.
Ja. das kann ich verstehen. Wobei der Film natürlich dann am Ende auf was anderes hinausläuft. Da meine ich jetzt auch nicht auf das homosexuelle Thema, sondern eher auf, ich meine, sagen wir so, es wäre zu viel Spoiler. Ich lasse es lieber. Guckt euch
den Film an. Dann spoiler den Film nicht dann. Für mich ist es ein Liebesfilm.
Platz 36, da haben wir den Film übrigens, weil wir haben gerade noch über ihn geredet, wo mir Michael Stuhlbarg das erste Mal wirklich aufgefallen ist. Nämlich A Serious Man, habe ich in Braunschweig im Programmkino erzählt, habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal erzählt, mit einem Zivildienstkollegen damals, der sich bei dem Wort off...
Ach, wie ging das nochmal?
Achso, Taten haben Konsequenzen. Oft?
Oft, ja genau so.
Ja, wie sich mein Zivildienstkollege einfach gefühlt eine Stunde nicht einkriegen konnte und alle im Kino sauer auf uns waren. Und ich hatte das Thema ja vorhin schon. Leute, die Aufmerksamkeit auch für mich ziehen, mag ich sehr, sehr gerne. Aber trotzdem war das auf jeden Fall, es war ein sehr, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so der klassische super Unterhaltungsfilm ist, der dich vom Anfang mit der Story voll einsaugt und am Ende dann entlässt, mit einem super unterhaltenen Gefühl, dass diese Art
es ist ein Film ist Coen Serious Man. Film halt, ne?
Wie bitte?
Ja, es ist ein Coen-Film. Es ist halt ein Coen-Film, ne?
Und der auch teilweise auch, ja, komische Storys dann Sachen so einschlägt, dann auch so in dieses jüdische Thema nochmal sehr reingeht, über den Sohn dann vor allen Dingen von Michael Stuhlbarg. Aber ich fand schon, dass das eine sehr interessante Kinoerfahrung war, auch ohne, dass ich mir ungewollt Aufmerksamkeit auf uns gezogen wurde. Aber ja, allein wegen dieser Oft-Geschichte habe ich die natürlich abgespeichert, diesen Film einfach. Und aber es wundert mich trotzdem, dass der hier so weit oben kommt. Vor allen Dingen wundert es mich, dass der so weit dann auch noch so... Ich meine, mir fehlen nicht noch so ein, zwei Coen-Filme aus den 2000ern. Bei einem gehe ich ganz fest davon aus, dass der hier noch vorkommt. Dass der wahrscheinlich unter den ersten 10 Plätzen zu finden ist. Mhm. Aber trotzdem überrascht es mich trotzdem, dass der so weit vorne schon zu finden ist auf Platz 36.
Mich auch, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich mag Coen-Filme, also von den Brüdern. Wirklich sehr, sage ich mal. Und da gibt es wieder Filme, es ist total absurd, die ich nicht gesehen habe, wo ich auch mir nicht so viel Mühe gebe, die mal nachzuholen. Manchmal hat man so eine Liste, wo man sagt, okay, Chat, die muss ich mal nachholen, weil du magst die eigentlich, du willst die mal sehen. Also von dem Schauspieler oder Regisseur oder bei denen halt zwei Regisseure. Aber bei denen ist es komischerweise so, okay, das ist ein Film, den will ich sehen. Und ein anderer Film kommt raus und mein Inneres sagt so, wenn du den verpasst, ist es nicht schlimm. Und so war es halt bei A Serious Man. Und ich habe ihn bis jetzt noch nicht wieder, also immer noch nicht gesehen. Und daher habe ich ihn nicht gesehen. Und auch ungesehen finde ich es komisch, dass er so weit hoch platziert ist.
Ja, das ist jetzt auch ein Film, ich finde halt auch so, der hat irgendwie auch gefühlt nicht so den großen Bass dann gehabt oder auch im Nachgang nicht oder so, bin ich halt einfach der Meinung. Das ist so ein bisschen überraschend. Das ist jetzt kein Film, über den man echt noch so 3-4 Jahre später geredet hat, wirklich.
Nein, also man hat ja bei anderen Filmen ja auch, wenn du sie nicht gesehen hast, hast du ja irgendwelche Dialoge oder Memes oder irgendwelche Bilder noch gesehen. Bei dem Film hast du ja wirklich nur 2 Bilder gesehen. Ich glaube, das war das Cover, wo er auf dem Dach steht.
Genau.
Oder ich glaube, das war das Alternativcover, wo er dann, er ist ja, glaube ich, Professor in der Uni, vor dieser riesen Tafel da steht. Und
ja,
das ist ja Mathe- oder Physiklehrer, irgendwie sowas.
Physik halt, ist er.
Professor. Genau. Professor, ja.
Auf Platz 36 der Leserliste Lady Bird hatten wir auch gerade schon auf der anderen. So, vorletzter Film für heute auf der Hauptliste. Und wieder mal einer der wenigen Filme, ich glaube der vierte jetzt mittlerweile, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube, du hast ihn gesehen. Platz 35 ist nämlich Ein Prophet von Jacques Audiard.
Ach Gott, was ist denn die deutsche Variante?
Heißt der nicht einfach Ein Prophet?
Von 2009 oder nein?
Doch?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Oh, okay. Dann habe ich das falsch abgespeichert.
Ja, cool. Dann schließen wir die Folge mit einem Film, den wir beide nicht gesehen haben. War das der vorletzte?
Das war der vorletzte. Aber okay. Übrigens, Ein Prophet steht bei mir auch immer noch auf. Der ist nämlich bei mir auf meiner Watchlist. Der ist auf dieser Liste, die ich unbedingt noch gucken möchte, Filme.
Der steht bei mir nicht auf der
Straße. Ich glaube, was mich da an dem immer so ein bisschen abgeschreckt hat, ich glaube, der ist auch übelst lang. Okay, 155 Minuten geht eigentlich 2,5 Stunden. Ich dachte irgendwie, der wäre länger. Okay, dann kommen wir jetzt, also ist mal 35 auf der Leserliste, ist Aftersun. Oh, schön, hier ist er sogar noch weiter oben als auf der anderen Liste. Und jetzt kommen wir
wirklich. Keine Ahnung, weil wir den besprochen haben, weil das Titel Sun, der Urteil Sun reinkommt. Naja, egal. Platz 34, ich bin gespannt.
Oh ja. Und es sind wieder diese 3 Jahre, ne? Es ist halt zwischen Ratatouille und oben kam auch noch Wall-E. Und ich hab's schon mal gesagt, das waren halt so diese 5 Jahre Peak Pixar. Dazu gehört dann halt auch Wall-E. Ich glaube, es gibt Leute, die mögen den einen Ratatouille mehr, andere Leute mögen Wall-E mehr, andere Leute mögen dann halt oben mehr. Es sind also diese goldenen Jahre von Pixar gewesen. Wie gesagt, ich warte eigentlich immer noch auf einen Film. Der wird ja auch noch drin vorkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und der ist dann für mich wahrscheinlich so auf dem, bei den ganzen Dingen auf der Beste aus der Peak-Pixar-Zeit. Aber ich glaube, das ist halt so eine Geschmackssache. Die einen mögen den, die anderen mögen den. Deswegen ist für mich okay, dass Wall-E hier auf 34 auftaucht.
Also Wall-E war, glaube ich, der einzige Pixar-Film, den ich dann im Kino gesehen habe. Und dann dachte ich mir so, okay, war okay. Weil ich finde es total komisch, dass diese Roboter so eine Liebesbeziehung dann hatten. Also ich connecte mit diesem Film nicht, so.
Auf Platz 34 in der Leserliste und damit der letzte Film, der heute nochmal erwähnt wird, bevor wir in den Cut gehen, bis ihr dann die letzte Folge hört. Auf Platz 34 der Leserliste freut mich sehr, Spider-Man Into the Spider-Verse, der erste der Spider-Verse-Filme. Und damit haben wir auch den zweiten Teil abgeschlossen. Ein paar Minuten schneller, glaube ich, als den ersten, aber ich glaube, das ist so eine gute Richtwert. Wir brauchen dann so für jeden Teil immer so anderthalb Stunden, vielleicht für den letzten dann nochmal 2-3 Minuten mehr, werden wir dann sehen. Und ihr werdet das dann bald sehen, wenn er dann rauskommt. Und ich sag schon mal Tschüss. Es hat mir Spaß gemacht. Ich gehe jetzt schlafen. Wir haben 2 Folgen in Folge aufgenommen. Ich bin müde, vor allem, weil ich stehe die ganze Zeit, mir tun die Füße weh. Und ich übergebe zum Abschied an Dennis.
Wir haben 2 lange Folgen aufgenommen, hast du mir meistens studiert. Ich habe 2 Bier getrunken. Okay, es sind große Bier, aber trotzdem, es waren nur 2 Bier. Es hat Spaß gemacht. Ich habe die Liste nicht weiter gespoilert. Ich bin gespannt, was da noch steht. Okay, Platz 1 weiß ich. Das habe ich gesehen, aber die anderen nicht. Ich verabschiede mich aus dem Murphy's Egg. Bleibt uns treu. Ihr habt 2 Folgen durchgehalten. Folgt, bleibt uns treu für Teil 3.
Bitte. Macht's gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.